Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der Amateurfußball in Sachsen-Anhalt, das ist unser Thema, unser Ziel, der erfolgreichste Nischenpodcast der ganzen Welt zu werden. Und deshalb laden wir immer mal wieder die Besten der Besten der Besten der Gäste ein, die man so in Sachsen-Anhalt finden kann. Meistens sind es Fußballer, heute ist es ein bisschen anders. Der Gast heute, den wir haben, der nennt sich schon mal den ossigsten Wessi, den man hier so finden kann. Oder aber auch das Magdeburger Kind aus Nordrhein-Westfalen. Er hat wunderschöne Waden, das ist eine Hintergrundinformation, die ich hier an dieser Stelle nur sagen kann, weil ich ihn auch schon mal mit einer Badehose gesehen habe. Und außerdem ist er auch schon mal einer, der sagt, zum Zwecke der Unterhaltung mache ich auch mal eine Abnehm-Challenge mit Fans. Es wird heute mal so ein bisschen auch hin und wieder vom Fußball weggehen. Das erklärt sich gleich, wenn ich den Namen nenne. Vor uns sitzt nämlich der Geschäftsführer des SC Magdeburg, man würde auch Manager sagen, Marc-Henrik Schmidt, der wahrscheinlich erfolgreichste Sportmanager, den es momentan hier in Mitteldeutschland gibt. Hallo Marc.
Guten Morgen.
Danny Piele, unser Star, ist auch da.
Es wirkt jetzt wirklich sehr, sehr unangenehm, nachdem du Marc so vorgestellt hast.
Das Ding ist, ich hab's euch
auch für mich.
Ich hab's eben euch ja auch schon gesagt, dass ich euch mit Absicht zusammengesetzt habe, weil du willst ja hier und da auch mal, hast du Ambitionen, so managermäßig unterwegs zu sein. Gilt's ja in diesem Konstrukt des Fußballverbandes als mein Chef, habe ich euch mit Absicht zusammengesetzt, damit ich irgendwann mal so einen geilen Chef habe, wie Marc jetzt schon ist.
Super.
Was war unangenehm, das mit den Waden?
Nee, aber ich sag mal, du hast es ja relativ umfassend beschrieben. Ich denke mal, Erfolg ist immer eine Summe von ganz vielen Faktoren. Und wenn man davon einer ist, ist es gut, aber das schafft keiner alleine. Es ist immer eine Teamleistung. Und insofern bin ich gespannt, was mich jetzt hier erwartet.
Na, das ist so unsere Idee ist gewesen. Natürlich ist es eine andere Sportart. Natürlich ist Amateurfußball und das, was der SC Magdeburg seit 9 Jahren und du bist, glaube ich, seit 11 oder 12 Jahren bist du da. Sind es schon 13? Das ist
15.
15. Jahr sogar schon. Mit Youngsters zusammen.
Mm-mm.
Ah, nur erst.
Das war nochmal 10.
Das ist ja Wahnsinn. Also 25 Jahre für den SC Magdeburg unterwegs. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, so vom Niveau, aber von der Art und Weise, wie man zum Beispiel darüber nachdenken muss, um andere Wege zu gehen, um besondere Wege zu gehen, um mit wenig Mitteln viel Erfolg zu haben. Das sind Dinge, die du bewiesen hast und die wollen wir so ein bisschen aus dir rauskitzeln, weil ich der Meinung bin, Danny, du hast ja zugestimmt, das ist, glaube ich, das, was wir übersetzen können auf jeden einzelnen Verein, hier auch in Sachsen-Anhalt, fußballmäßig.
Ich dürfte ja vor 2 Wochen oder 3 Wochen mit dabei sein, als du in Stendal warst.
Okay.
In einer Veranstaltung. Und da hast du ja erzählt, wie das damals losging. Und ich glaube, das kann man halt auch auf viele Vereine, Fußballvereine in Sachsen-Anhalt skalieren. So diese Strukturen, die nicht da sind, dass vielleicht fehlende Personal beziehungsweise Umstrukturierungen stattfinden müssen und neue Ideen und auch neue Ideen getragen werden von Menschen, die vielleicht das über Jahrzehnte anders gemacht haben. Das fand ich halt sehr spannend und ich glaube, das kann man 1:1 auf Amateurvereine im Fußballbereich als auch in anderen Sportarten adaptieren.
Komm mal rein in die Vollen. Du bist mit einem feinen Humor ausgestattet, der aber immer nur sonntags, wenn die Sonne richtig steht und 2 Schlümpfe unterm Fliegenpilz sich treffen, rauskommt. Also selten. Ich hoffe, dass wir es hier und da hin und wieder mal kriegen.
Das siehst du falsch.
Dein Humor ist wirklich sensationell. Mal gucken, wie das heute funktioniert. Aber die Art und Weise, wie das so rüberkommt. Also viele Menschen sagen ja auch manchmal, der ist immer so mürrisch. Das hat ja mit deiner Herkunft zu tun. Vielleicht kannst du es selber erklären.
Aber gerade nicht. Ich meine, als gebürtiger Rheinländer sind wir ja alles Frohnaturen. Also insofern, glaube ich, hat das nichts mit der Herkunft zu tun.
Also du bist ein richtiger Rheinländer.
Naja, ich komme ja nur aus Bonn, aus der Region da. Und da ist man eben immer gut drauf.
Aber davon...
Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Ich sehe dich ja morgens immer in der Schule. Fast jeden Morgen.
Ja.
Ist mir jetzt so zwischen 7 und 8 noch nicht aufgefallen.
Gut. Man muss ja nicht gleich alles zeigen.
Ja,
guten Morgen, ja.
Aber das ist mir auch, ist mir noch durchgerutscht in der Vorstellung. Wir sind beide noch auf einer anderen Ebene seit kurzer Zeit Kollegen. Du bist jetzt auch Verkehrshelfer ausgebildet.
Hast du die Schulung mitgemacht?
Ich habe die Schulung mitgemacht, ganz genau.
Ich hab abgewogen. Nein, das kannst du jetzt nicht bringen.
Doch. Ich will das unbedingt machen.
Das ist ja stark.
Jetzt gab es auch schon ein paar Einladungen, aber ich habe noch nicht geantwortet. Ja, weil ich sollte irgendwie noch eine Mail bekommen mit einem Handbuch, ja. Ich wusste gar nicht.
Mit einem Handbuch?
Ja. Ich dachte, ich kriege aus einer Urkunde oder so, ja.
Also hast du den Lehrgang bestanden, den 2-stündigen?
Ich glaube, da konntest du gar nicht durchfallen. Also es war nur eine Anwesenheit.
Also ich kann an dieser Stelle sagen, also alles, was der ehemals hochrangige Polizist, der da ehrenamtlich vorne sitzt und uns ausbildet, uns Verkehrshelferinnen und Helfer, das Einzige, was wichtig ist, unter keinen Umständen niemals jemandem auf die Fresse hauen. Ansonsten.
Aber jetzt bin ich mal weiter. Sonntag, ja. Irgendwie anstrengendes Spiel, ihr beide im Einsatz.
Ja. Ja.
Du als mitfiebernder Verantwortlicher, du als
mitfiebernder.
Wie heißt es?
Hallenkasper.
Ja, genau. Als Hallensprecher. Und dann steht ihr da montags und egal wie das Spiel ausgeht, da wird ja permanent in Kommunikation treten. Ja? Ihr müsst ja euren Job machen, ihr müsst die Kinder rüberbegleiten. Da kommen ja wahrscheinlich ein paar Eltern, die sagen, Mensch, was war denn gestern los? Meine Lieblingsfrage, wenn es nicht läuft im Sport, was war denn gestern los? Ja. Oder was war da los? Ja. Und dann, wenn du vielleicht auch noch die hast, die sagen, na, warum habt ihr das aber nicht so und so gemacht? Das sind ja meine Lieblingsgäste.
Aber das lernst du ja auch über die Jahre. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja auch das gute Recht. Wäre ja schlimm, wenn keiner mehr fragt. Ja, ne, ist ja so. Also, ja,
okay, stimmt.
Ja, so, auch wenn es mal nicht läuft. Das heißt, dass die Leute sich damit beschäftigen. Und zu dieser Verkehrsschulung da, ja, wie auch gedacht, was schult man denn da jetzt 1,5 Stunden? Aber ganz ehrlich, du sitzt dann da drinnen und du siehst mal, es gibt noch was anderes als dein Universum. Und was der Ehrenamtliche da gemacht hat, fand ich überragend, dass der sich in dem Alter da hinstellt. Und das passt eben in das Gesamtbild auch dieser Schule, wo ich einfach sage, das war eins der besten Entscheidungen, die ich für meine Familie oder die ich mit meiner Familie treffen konnte. Sehr, sehr gut. Und nach 1,5 Stunden bin ich jetzt eingewiesen, kenne die Verkehrsschilder, kenne auch die Bezeichnungen und freue mich auf den ersten Einsatz.
Ich freue mich darauf, dass du mich irgendwann mal endlich fragen musst, Stefan, wie sieht das? Wo ist denn die Kelle? Wo sind wir?
Habe ich die Weste richtig
an? Habe ich die Weste richtig rum an? Also ihr habt es jetzt schon gemerkt, es ist ein lustiger Zufall, ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir dann unsere Kinder auch noch an derselben Schule haben. Aber das soll jetzt gar nicht weiter Thema sein. Verkehrshelfertum wird hier oft genug, besonders in der Montagssendung, gerne auch mal erwähnt.
Ist das so?
Es ist, es ist ein guter, guter Zeitpunkt, dich hier zu haben, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist nicht mal 12 Stunden her, dass der SC Magdeburg dann auch noch in der Champions League mit einer kompletten Rumpftruppe die verletzten Bank, wenn man die vorgelesen hat, gestern, es klang so wie die erste 7 einer Weltauswahl, dann eine sehr, sehr hochklassige Mannschaft aus Dänemark geschlagen hat und so. Das bedeutet, an so einem Morgen wie heute, du hast zur Begrüßung gesagt, ich nehme es nur noch zur Kenntnis.
Ja, das mit den Verletzten nehme ich nur zur Kenntnis. Ja. Ja, also wir überlegen ja wirklich jetzt die Bank nach hinten zu stellen und die vier Stühle nach vorne. Ja, das kannst du ja auch nur noch mit Humor nehmen. Ja, also das kannst du ja nicht ausdenken. Wenn sich gestern ein Spieler, der länger verletzt war, der gesagt, ich bin wieder einsatzfähig, und dann um 4 Uhr anruft und sagt, ich kann nicht, ich habe Fieber, da staunst du nur noch. Ja, und dann kommt die Situation dann wieder mit Gisli, auch wie so ein Déjà-vu, Oma, Oskar Bergendahl. Ich meine, das sind ja auch alles Unfälle, ja, gerade bei Oskar und bei Oma gewesen. Ja, wir haben jetzt 3 Jahre alles machen können, es war alles, hat alles funktioniert, ist alles aufgegangen. Darf man sich immer wieder vor Augen führen, wir haben in 3 Jahren 8 Titel gewonnen. Und dann gibt's eben auch mal eine Phase, da ist schwierig. Und da schätze ich eben Benno extrem, auch in diesem Fall, der dann sagt, ich jammer hier nicht rum. Und dann spielt plötzlich Seradia halb rechts. Saugstrup kommt aus dem Rückraum, Matze Musche deckt auf halb.
Halb, das war sensationell.
Und was wir nicht vergessen dürfen, das war ja eine Wiederholung des Champions League Final Four Halbfinals vom letzten Jahr. Ja, also das war jetzt ja nicht irgendwie ein Freundschaftsspiel. Aber klar ist auch, dass mit so einer Substanz das nicht lange gut geht. Also wir brauchen jetzt wirklich einen Teil der Jungs wieder zurück, dass wir auch ein bisschen die Kräfte verteilen können. Wenn 7 fehlen, könnt ihr euch ja vorstellen, ist die Belastung für den Rest so hoch, dass da sofort wieder die nächste verletzt
wird. Man hat das tatsächlich gestern beim Siegerkreis gesehen, als dann alle zusammengekommen sind und gejubelt haben. Und der Kreis bestand, glaube ich, aus 7 Leuten, aus 7 Spielern oder aus 8 Spielern. Das war sehr amüsant. Eine Frage, die mich bewegt, die gestern...
Warte, ganz kurz. Uns werden die Eier rasiert, wenn wir es nicht versuchen.
Ja.
Gisli, wir reden nicht über Verletzungen, aber es ist halb so wild.
Ja gut, halb so wild ist immer relativ. Wir spielen im 3-Tages-Rhythmus. Aber zumindest hoffen wir jetzt, dass es nicht wochenlang dauern wird. Ja, wann er wieder einsatzfähig ist, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal, so wie viele andere auch, wir müssen von Tag zu Tag gucken, wie wir weiterkommen. Aber es ist zumindest erstmal nicht so schlimm, wie das, was wir bei Oma und bei
Oskar gesehen haben. Keine OP, nichts irgendwie. Was auch. Nee,
also das ist jetzt, stand jetzt nicht
da. Daran halten sich jetzt die Fans fest und sind dankbar, dass wir jetzt, weil das ist wahrscheinlich das erste offizielle Statement jetzt von ihm, was in diesem Podcast dann jetzt rauskommt. Und jetzt zu deiner Frage, entschuldige.
Ja, ist ja, egal ob im Amateurbereich oder im Profibereich so, wenn du einen Trainer hast, der relativ lang dabei ist, und du dann irgendwann in eine Phase kommst, wo auf einmal ganz, ganz viele Verletzte sind. Mhm. ist es im Fußballbereich wirklich so, dass die Trainingsarbeit beziehungsweise die Arbeit des Trainers hinterfragt wird. So, Kloppo war dafür ein Riesenbeispiel, als der bei Dortmund war in den letzten Zügen, und bei Liverpool wurde ihm halt gesagt, Mensch, du hast so viel Verletzte, überprüf mal dein Training oder deine Trainingssteuerung. Ja. Jetzt ist das im Handball natürlich eine ganz andere Hausnummer, weil ihr, wie gesagt, im Dreitagesrhythmus spielt. Beim Fußball ist es alle zwei Wochen vielleicht so. Sei denn, du machst das wie Bayern und nimmst da mal eine Extra-Runde mit in den Playoffs. Ist das bei euch aktuell so ein Thema, dass ihr sagt, Mensch, wir müssen da auch mal was überprüfen, oder sagt ihr tatsächlich, naja, der hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt, der andere hat vielleicht das gehabt, der eine hat jetzt Fieber gehabt, das sind halt Faktoren, die wir nicht beeinflussen können?
Ja, ich glaube, dass die Frage, die stellen wir uns am ehesten selber, ne? Also das arbeiten wir intern schon kritisch auf und analysieren das. Also ich glaube, das ist einfach eine Vielzahl von Dingen, die jetzt gerade mal zusammenkommen. Das eine ist, wir haben eben unseren Kader in den letzten Jahren, ich sag mal auf gut Deutsch, komplett durchgeprügelt.
Ja.
Mit maximalem Erfolg. Ja, das darf man immer nicht vergessen, ja. Also das heißt, es war einfach erforderlich, um diese Erfolge zu erzielen. Und das dann, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass dann bei einem selber, das merke ich ja bei mir selber, so eine gewisse Ermüdung einsetzt. Ne? Ja, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Jetzt kann ich, wenn ich mal ein bisschen einen Hänger habe, sagen, okay, ich gehe nach Hause, mache am nächsten Tag weiter. Das kann der Spieler halt nicht. Und dann kann es durchaus sein, dass sich das dann irgendwann vom Kopf immer auf den Körper überträgt. Und dann kommt eben noch Pech dazu. Also solche Sachen wie Oscar, was wir alle gesehen haben, oder Oma, das sind halt Unfälle. Das kommt dann eben auch noch dazu. Ja, und dann hast du eben grundsätzlich kein, guter Satz ist ja, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. So ist es nun mal. Es ist doch kein Gejammer. Wenn ich sehe, Weltmeisterschaftsendspiel, wir verlieren mit einem Tor in der Verlängerung. Das Jahr davor gewinnen wir es mit einem Tor in der Verlängerung. Das ist ein Müh, was den Ausschlag gibt. Oder wir spielen DHB-Pokal, unsere Konkurrenten fahren irgendwo zum Zweitligisten oder haben ein Heimspiel. Wir fahren zum THW Kiel. So ist das Lospech in dem Moment.
Ja.
Ja, also es ist jetzt kein Gejammer, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung. Oder nach der WM, unsere Jungs, wenn du erfolgreich bist, hast du halt viele Spieler bei der WM, die kommen wieder. Ja, andere spielen zu Hause gegen Potsdam, wir fahren nach Kiel. Ja, also, so, das ist so. Das ist keine Rumheulerei, sondern das ist dann halt mal so. Und wir müssen das Beste aus der Situation machen. Und wenn du mal überlegst, wir haben mit der Truppe jetzt in 7 Tagen in Kielce gewonnen. Das ist das Endspiel 23 der Champions League gewesen.
Ja.
Wir gewinnen das gegen Aalborg, Halbfinale Champions League letztes Jahr. Und
zwischendurch noch Messung.
Und zwischendurch den Tabellenführer noch geschlagen. Das ist alles irre.
Hast du Scheiße am Schuh, Das ist, da sieht man, dass Marc auch im Kreisklassenfußball zu Hause ist.
Ja.
Das ist doch der Kreisklassen-Champion 1802 gewesen, Andi Brehme.
Der geht heute noch.
Der geht heute noch. Er sagt es, bei Zwietracht Ottersleben gegen Spanner 05. Da ist dieser Spruch geprägt worden. Wobei man natürlich auch sagen muss, du bist ja selber Fußballer gewesen. Ja,
natürlich auf einem ganz niedrigen Niveau. Aber in der A-Jugend Verbandsliga. Das war damals Verbandsliga Mittelrhein.
Hat das schon mal einen Mehrwert mir gegenüber? Ich habe in der A-Jugend nur Landesliga gespielt.
Aber wir waren Letzter. Ja, das muss ich dazu sagen. Ja.
Merkt ihr einfach die Liga.
Ja, das war damals die höchste Liga in Deutschland, also als wir gespielt haben. Da gab es keine Jugendbundesliga, sondern das waren, da haben wir dann auch gespielt gegen Köln, Alemannia Aachen, Bayer Leverkusen, mit unserem Dorfverein, aber Letzter.
Wie hieß denn der Verein?
Rot-Weiß Merl.
Rot-Weiß Merl.
Wie Donnerhall.
Ist doch, oder?
Ja,
ein Vogel im Wappen.
Da fallen die Tauben vom Dach hin. Rot-Weiß Merl.
Ist ja.
Ja. Was hast du denn gespielt?
Mittelfeld, defensives Mittelfeld, ja, und
Achter, also, oder ein Sechser, ja. Ein defensiver Sechser, genau. Eine diametral abfallende Achter, es wird zum Sechser.
Aber nochmal, das war der Höhepunkt der Karriere, im Herrenbereich hat es dann mehr als für Kreisliga nicht gereicht.
Sensationell. So, und dann machen wir es relativ kurz, also gute Ausbildung, Bankausbildung und so weiter, ja. Und in den wildesten Zeiten zur Wende bist du sofort nach Magdeburg.
Komplett wild, ja.
Nach hierher gekommen, und da warst du halt erstmal gar nichts mit Sport, da warst du ganz normaler Banker, ja?
Genau. Genau, also
wie kommt man aus westlichen, ich habe selber in der Bank gearbeitet 10 Jahre, ja. Wie kommt man, wenn man in den alten Bundesländern aktiv ist, wie kommt man dann auf die Idee, in die neuen Bundesländer zu gehen und da in der Bank zu arbeiten?
Buschgeld.
Also vor allem finanziell.
Ja, ihr habt die Antworten ja schon gegeben. Nein, der Hintergrund, ja doch.
Gut, ich muss den Job wieder wechseln.
Nein, der Hintergrund war ja der, dass das Banksystem, so wie wir es jetzt haben, zu DDR-Zeiten ja so nicht existent war.
Ah, okay.
Sondern es gab ja die Sparkasse, es gab die, glaube ich, die Deutsche Kreditbank, wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Und Deutsche Kreditbank wurde zwischen der Deutschen Bank und der Dresdner Bank aufgeteilt. So, und jetzt musste ja hier ein Bankwesen implementiert werden. Und dann sind wir mal so, kann man mal so offen sagen, da hat man halt die Jungen geschickt. Ja, da gehörte ich zu, hoffe ich. Und die, die man nicht mehr wollte. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja?
So. Vielleicht auch eine Mischung aus beide.
Ja, möglich, ja. Also die älteren Menschen, die uns jetzt zuschauen, die sagen, ja, da wurden die dritte Reihe Menschen hierher geschickt.
Ja.
Die man im Westen nicht mehr wollte.
Wir sind ja unter uns. So, und also es war einfach eine riesen Aufbruchstimmung und durch Zufall war eben von Bonn, wo ich gerade meine Lehre beendet hatte, 91, war dann halt Magdeburg die Partnerfiliale. Ah, okay. So Partnerfilialen gebildet und so kam ich dann hier mit meinen kleinen Blockflötendäschchen am Bahnhof an. 91, Paul Wiolka war noch auf dem Vorplatz.
Weißt du noch, was das
CD-Carré.
Nein. Du, weil Paul Wiolka waren so Wohnwagen. Da gab's halt einmal die Karte hoch und runter. Das war das, wo, da gab's noch kein Bingel. Das ist da, wo man damals nach dem Feiern hingegangen ist.
Das gibt es die Zeit, als es kein Bingel gab.
Ja, und da gab's, Paul Wiolka war auch irgendwie, da gab's ganz seltsame Sachen. Also die man so essen musste. Ich habe mal einen Betrunkenen, der stand, jetzt kein Witz, ein Betrunkener offensichtlich nach einer Party ist zu Paul Wiolka gegangen und sagt, einmal die ganze Karte hoch und runter und die Eier oben drauf.
Also ich kenne auch tatsächlich die Dresdner Bank nur aus der Zeit, als die quasi aufgekauft wurde wieder.
Ja, das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann, glaube ich, dann da weggemacht habe. Ja.
2007, 2006, 2008, ich weiß es gar nicht.
Also ich bin dann, muss ich mal überlegen, 2006 bin ich dann gewechselt zur Investitionsbank, weil Dresdner Bank, das waren diese Merger damals, die dann mit der Deutschen Bank hat es ja dann nicht funktioniert, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und da ist man irgendwo mit der Commerzbank zusammengegangen und dann haben sie mal gesagt, okay, Schmidt, du bist jetzt fürs Firmenkundengeschäft hier verantwortlich in Magdeburg. Du musst jetzt nach Halle, du musst das aus Halle steuern. Und das wollte ich nicht. Und da bin ich dann halt gewechselt zur IB.
Und ein paar Jahre später saßen wir beide uns das erste Mal gegenüber. Da war ich der verantwortliche Redakteur für Rockland Sachsen-Anhalt.
Ja, stimmt.
Und Marc saß mir gegenüber und hat gesagt, ich bin der Verantwortliche für die Youngstars. Können wir irgendwie eine Kooperation machen? Wie bist du zu diesem Handball-Ding gekommen?
Ne? Reiner Zufall. Also, wer einen Stadtpark kennt, da gab es früher mal hinten das Haus der Athleten. Das ist dann zweimal abgesoffen. Das hatte ich dann über die Dresdner Bank mit begleitet, mitfinanziert und hatte so Kontakt zum SCM, Oderbootshaus. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du sagst, okay, wie alt war ich denn da? Das muss so 2004 gewesen sein. Muss ich mal rechnen. Da war knapp 30 vielleicht. Es gibt jetzt mehr als morgens um 8 ins Büro zu gehen, vielleicht ein paar Versicherungen noch zu verkaufen, sondern man muss sich ja irgendwie engagieren, finde ich. Also wenn man das kann, sollte man es tun. Geld hatte ich nicht, aber ich hatte vielleicht ein bisschen Netzwerk. Und dann gab's eine Runde da, ich kannte ein paar aus dem Präsidium vom SCM und Bernd Uwe war damals noch Manager und Geschäftsführer und er hat gesagt, ich möchte mich irgendwie einbringen, hast du irgendeine Aufgabe für mich? Und dann sagte er den Satz, der dazu führt, dass ich heute hier sitze, kümmere dich doch mal um die zweite Mannschaft. Da ging's los, das war 2010.
Da hießen die noch gar nicht Youngstars.
Genau, das war nach SCV Fermersleben. Ja. Mein erster Kontakt war hier im Fermersleben in der Sporthalle und da gab's ein Budget von, ich würde mal sagen, 40.000 Mark. Ja, und dann kam ich da hin und Benno war A-Jugendlicher. So ging das los, ja. Also eine Affinität zur Sportart war da, aber es hätte auch Basketball sein können in dem Moment, aber er hat dann gesagt, kümmere dich darum.
Aber das ist ja eine, sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber so ein typischer Weg. Du kommst irgendwie in einen Verein rein und dir wird da einfach irgendwas gegeben, was eigentlich so in den letzten Jahren so stiefmütterlich behandelt wird oder wo vielleicht gerade auch keiner da ist, das zu machen.
Ja.
So ist es ja im Amateurfußball genauso. Du kommst irgendwo an, willst Trainer werden oder irgendwas machen, dann sagen die, naja, okay, wir gucken erstmal, was der kann. Ja, und vielleicht hat er ein bisschen Drive, aber der hat hier ein Projekt und mach mal. Weil im Männerbereich ist im Fußball ist meistens irgendwie so eine Jugend oder eine zweite Männermannschaft. So Klassiker.
Was mir an der Geschichte gerade im Kopf hängen bleibt, ist, was macht dein Gehirnmuskel, wenn er damit beschäftigt ist, das Bild von Benno damals mit dem Bild von Benno heute zusammenzubringen? Ist das ein Zittern? Ist das ein Krampf? Ist das, pumpt das Gehirn? Das ist doch absurd. Das ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, dass man immer an jeden glauben sollte.
Ich glaube, dass er sich schon ein bisschen verändert hat in der Laufe der Zeit, ja?
Bisschen.
Ja, also, das, aber das sind halt so Geschichten, die tragen einen dann über die letzten.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile sind wir ja arbeiten wir zusammen seit 2016.
Ja.
15, 16, glaube ich, 15 war es. Das sind jetzt 10 Jahre und ich glaube, es werden noch ein paar mehr werden. Ja, und da ging das halt los. Gießlerhalle und 40.000 Mark Budget. Das war noch die Zeit, also in dem Jahrgang war, glaube ich, also war so Benno, Yves, Sprengi, dann kam Teuer hinterher. Rojewski, Markus Richwin und dann haben wir das dann irgendwie so entwickelt. Das war alles ehrenamtlich mit einem wirklich ein Umfeld dabei, auch viele, die jetzt schon in Pension waren, die sich gekümmert haben. Ja, wie das so ist, ne? Mit Würstchenverkauf und so ging das alles los.
Was war denn dein erster Einfall, um ein bisschen mehr Geld reinzubringen, als da war?
Naja gut, man hat ja ein bisschen Kontakte hatte man ja. Ja, das heißt, man hat dann eben die Unternehmen, die in Magdeburg aktiv waren, hat man dann eben angesprochen. Und für Jugend ist ja, also korrekterweise immer Geld da oder sollte immer Geld da sein. Ist ja ein Asset, was man auch letztendlich auch vermarkten kann. Und wir haben halt gesagt, wir machen daraus so eine Art Farmteam wie in Amerika. Das war so die Vision. Und dann hat sich das über Jahre entwickelt und am Ende waren wir dann sogar in der zweiten Liga und waren in diesem Gesamtkonstrukt SC Magdeburg so eine eigenständige Einheit. Ja, wirtschaftlich eigenständige Einheit. Und da ich jetzt ein Zahlenmensch bin, ging das eben von 40.000 D-Mark, ich glaube in der Spitze bis auf 500.000 Euro hoch. Wir spielten zweite Liga. Und ich hatte aber die Tanzfläche Bundesliga nicht betreten, weil das war ja auch noch eine recht wilde Zeit da, 2007 bis 2010. Und ja.
Was sind denn gute Einstiegssätze, um bei jemandem Geld locker zu machen?
Gerade also für den Jugendbereich.
Gerade auch für den Jugendbereich, weil wir wollen ja das auch, stell dir vor, du bist jetzt guckt jemand in Altmark zu oder ganz unten im Süden von Sachsen-Anhalt, sagt, okay, ich kriege mit, der ist einfach Klinkenputzen gegangen. Den Geldgeber oder den Geldgeber, den habe ich noch nicht angesprochen in der Region. Ah, wie spreche ich den an?
Naja, also ich sag mal, man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass Jugendarbeit an sich ein Wert ist. Und es gibt viele, viele Unternehmen, die eben in Nachwuchsentwicklung investieren, die selber Interesse haben oder die Notwendigkeit haben, junge Leute für ihr Unternehmen zu gewinnen. Also ich finde, erstmal muss man sagen, Jugendarbeit, ja komm, dann machen wir noch ein bisschen was für Nachwuchs. Da muss man einfach selbstbewusst mit umgehen. Es geht wirklich darum, A, junge Leute zu entwickeln. Und es geht auch gar nicht darum, Diskussionen haben wir ja auch immer, wann kommt denn der nächste Jugendspieler vom SCM ins Bundesliga-Team? Ja? Mhm. Es geht nicht nur darum, für die eigene Mannschaft auszubilden, sondern es geht einfach darum, auch durch Jugendarbeit den Kindern, den Heranwachsenden eine Perspektive zu geben, vielleicht auch ein paar Regeln an die Hand zu geben, auch zu zeigen, was man mit Disziplin erreichen kann, was man mit Zielstrebigkeit erreichen kann und. Ich glaube, das sind auch Werte, hinter der sich Unternehmen versammeln. Für Jugend und Kinder kann man immer was machen. Und da muss man einfach selbstbewusst mit umgehen und muss einfach sagen, guck mal, wir sind hier am Ort derjenige Verein, der ausbildet. Wir haben so und so viele Jugendtrainer. Ich halte das schon für ein gewichtiges Argument. Und auch nicht hingehen und so eine Art Battletour zu machen. Es muss sich keiner verstecken, sondern man leistet doch was als Verein. Ja, man leistet was als Verein und das ist ein Beitrag für die Gesellschaft. Also ich versuche einfach nie irgendwo hinzugehen, komm, jetzt gib uns mal bitte was, damit wir jetzt nicht und das passiert. Das ist diese Jammertour, das ist kein gutes Argument zum Verkauf. Einfach sagen, komm, wir wollen junge Leute entwickeln, wir wollen Trainer einstellen, wir wollen vielleicht noch Nachmittagsbetreuung anbieten oder whatever. Aber einfach so ein Konzept zu machen, wir investieren in Nachwuchs und da hat die ganze Gesellschaft was von. Und vielleicht sogar das Unternehmen, was es unterstützt.
Das ist eine wahnsinnige These, auch für mich, wenn ich jetzt wieder multipliziere auf den Amateursport, weil, wie du schon sagst, im Endeffekt ist immer das Erste, was eigentlich kommt, was purzelt denn oben raus? Also für die erste Männermannschaft, ja egal, ob es jetzt irgendwie eine Verbandsliga-Herrenmannschaft ist oder eine Oberliga oder halt eine Bundesliga-Mannschaft, die Herausforderungen haben die immer, weil der Sprung immens ist. Aber was halt hängen bleibt, ist dieser gesellschaftliche Auftrag, der in einem Verein liegt, Kinder zu bewegen, zum Sport zu kommen, zu trainieren, Erwachsene oder Heranwachsende zu gewinnen, Trainer zu sein, das schult ja Kompetenzen.
Genau.
Und ich glaube, das hat halt einen Mehrwert für später. Ich glaube, jemand, der im Sport groß wird, hat eine höhere Förderung der Sozialkompetenzen als jemand anderes. Die These würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Ja.
Ist so.
Ob es Verbindlichkeit ist, ob es irgendein Drang ist, irgendwas zu erreichen, Ziele zu verfolgen, Ziele zu erfüllen, vielleicht aber auch mal mit Misserfolg umzugehen. Ja, das sind so Sachen, die gerade so für mich rauskommen, die auch nochmal so neue Denkweisen gerade schüren. Finde ich sehr spannend.
Was ich halt schön finde, ist es quasi so ein erfolgreicher Mensch in diesem Amateurfußball-Podcast sitzt und allen Menschen, die mit Nachwuchs und im Amateursport arbeiten, so eine Duschmischung aus Selbstbewusstsein, aber auch Perspektive irgendwie gibt und auch Wertschätzung. Also weil, falls ihr das jetzt nicht so richtig rausgehört habt, das war auch eine Wertschätzung für eure Arbeit, die ihr da an euren Orten leistet. Und nehmt dieses Selbstbewusstsein und geht zu Menschen und gebt denen das mit als Argument an die Hand, euch vielleicht im Verein noch weiter zu unterstützen. Vielleicht klappt das, funktioniert ja gut. Also, was mir aber auch aufgefallen ist, kannst du dich erinnern, die meisten Leute, die wir hier hatten, die auch mit Nachwuchsarbeit beschäftigt sind, sagen, es wird immer schwerer, gerade diese Werte zu vermitteln, dass sich da auch die Sprache so ein bisschen verändert und dass halt das Herankommen an die Jugendlichen, das ist dir auch schon aufgefallen, also haben wir ganz, ganz viele Trainerinnen, Trainer, Nachwuchsleistungszentrumsmenschen, die alle sagen, ah, es wird immer schwerer. Und
ich habe ein Beispiel von heute Morgen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe 3 Kinder, 3 Mädchen und die mittlere hat heute Geburtstag, die wird 7 Jahre alt, also an der Stelle Luna, nochmal alles Gute aus dem Podcast.
Alles Gute.
Die beiden Älteren sind bei der SCM Akrobatik,
ja,
beim SC Magdeburg tätig und trainieren 3-mal die Woche regelmäßig. Und meine große Tochter hat tatsächlich ein Motivationsproblem zu erkennen, dass sie durch Training was erreicht. Das ist das, was du gerade ansprichst. Diese Werte zu vermitteln, fällt schwer. Die Trainerin, der ich heute Morgen Gesprächsnachricht hat, äußert, ist halt krass. Die Trainer vermitteln das extrem und wir kriegen es aber nicht adaptiert auf diese Jugendlichen, die dann vielleicht sagen, naja, okay, heute hat meine Schwester Geburtstag, die Familie kommt, ich gehe heute nicht zum Training. Rein menschlich, alles nachvollziehbar. Für mich als jemanden, der, keine Ahnung, die Hochzeit meiner Schwiegereltern verpasst hat, weil er ein Spiel hatte oder zum Training geht, wenn, keine Ahnung, was für ein Tag ist, ist das tatsächlich nachvollziehbar. Und diese Werte, die wird immer schwieriger, die reinzubringen in den Jugendbereich. Wahrscheinlich bei euch noch was anderes, ja, im Handballbereich. Aber ich sage gerade so im Breitensport, mega schwierig.
Ist es anders bei euch im Handball?
Nein, ich glaube nicht. Also es geht ja wirklich nur auch, ich sag mal, wer sind die erfolgreichen Sportler? Nehmen wir mal aus dem Fußballbereich Cristiano Ronaldo.
Die, die
kann
mehr
man
machen.
Mögen oder
die,
nicht?
Ja.
Die mehr machen. Die einfach mehr machen und das zahlt sich dann irgendwann aus, die vielleicht auch ein bisschen fehlendes Talent durch mehr Fleiß und mehr Übung wettmachen. Und wir sind im Sport in einer Leistungsgesellschaft. Und da draußen ist auch Leistungsgesellschaft.
Ja.
Da können wir gut finden, können wir schlecht finden, das ist egal. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, national, international. Und je mehr ich sage, okay, ich definiere Ziele für mich, wie komme ich dahin, was sind die einzelnen Schritte dazu? Und das wird ja alles letztendlich auch in Sportvereinen vermittelt. Ja, und das, was du sagst, ist eben extrem wichtig. Wenn ich über Sponsoring mit Partnern rede und die Partner sagen zu mir, ja, ich unterstütze aber noch den Fußballverein hier auf dem Dorf und ich mache noch das und die Tanzgruppe, dann sage ich, bitte machen Sie das weiter. Was wir machen im SCM Bundesliga ist was anderes. Da geht es um Kontakte, da geht es vielleicht um Rekrutierung, da geht es um Incentivierung von Mitarbeitern. Mhm. Aber machen Sie bitte weiter. Also ich möchte nicht, dass Sie irgendeinem kleinen Verein im Sinne von Spende was wegnehmen, um Profisport zu unterstützen, weil das einfach wichtig ist und weil es was anderes ist.
Sensationsstatement, bin ich ja sehr, sehr dankbar. Wie machst du es denn bei deinem eigenen Bengel? Hast du da auch ein Motivationsproblem? Wobei, der will ja unbedingt Rennfahrer werden, der braucht ja nur ein Lenkrad sehen,
ja, das wechselt immer ein bisschen.
Ach so, okay.
Ich meine, das ist alles gut und der ist sehr, sehr sportinteressiert, ja, macht auch viel, macht das aber lieber individuell. Da müssen wir einfach mal gucken, dass wir ihn jetzt auch irgendwo wieder ins Team reinkriegen. Der hat dann mit Turnen angefangen, das war das erste, da war er so 3 und dann ist er zum Handball zum SCM, da war aber der Kleinste und hat ihm dann auch nicht so gefallen, dann ist er Kartfahren gewesen. Das ist auch ein völlig verrückter Sport, wo Eltern tagelang durch die Gegend fahren für 2 Minuten und fahren dann wieder von irgendwie völlig irre, ja. Und das können wir einfach nicht gewährleisten, den Zeitpunkt, den wir haben, ja. Und deswegen, wir würden jetzt mal gucken, er hat jetzt ein Fußballcamp mitgemacht in Möser hier in Ferien. Wir müssen ihn einfach da an Mannschaftssport ranbringen, weil ich einfach aus eigener Erfahrung weiß, dass das eben für ein Sozialverhalten extrem wichtig ist, in einem Team mit dabei zu sein. Ja.
Wir haben auch Fußballcamps im Sommer vom Fußballverband.
Vielleicht
weiß. Kannst du ja auch vorbeischicken. Guter Bagel. Also das heißt, die Rennfahrerkarriere ist jetzt erstmal.
Ja, ich würde es mal als Findungsphase. Ja. Ja, also würde ich das mal bezeichnen.
Ja, aber jetzt mal, ja? Weil wir unterhalten uns ja beide am Spielfeldrand auch öfter mal so vor den Spielen oder kurz danach auch. Diese Ansprache, die sich irgendwie verändern muss, dass man sich nicht traut, halt wirklich das mit dieser Leistungsgesellschaft an die jungen Menschen so ranzubringen. Wo würdest denn du da ansetzen? Hast du da einen eigenen Plan oder weil du bist immer ein guter du kannst gute Analysen machen. Mhm. Aber in der Umsetzung, was würdest du denn da den Menschen vorschlagen? Jungen Trainer und Trainerinnen, Eltern, um
Also ich kann den Eltern nur raten, gebt eure Kinder in Vereine, ja, weil es einfach der Entwicklung der Kinder gut tut. Das ist einfach so. Und ich kann nur sagen, alle Ehrenamtlichen oder auf mit Ausbildungsvergütung oder Minijob ausgestatteten Trainern, das ist wirklich ein extremer Wert für die Gesellschaft. Und da sind wir wieder beim Verkehrshelfer, bei den Polizisten, ja. Ich meine, davon lebt's ja, dass sich solche Leute engagieren. Und das ist nicht hoch genug einzuschätzen, ja. Und ja, wir müssen die Kinder eben auch ein Stück weit auf eine Leistungsgesellschaft vorbereiten. Weil wenn wir sagen, Leistung ist nicht so wichtig und Kinderdiskussion, wir zählen mal die Tore nicht, das können wir alles machen, aber im internationalen Vergleich haben wir dann keine Chance mehr. Ja. Und insofern, wir haben ja auch über das Thema, wie geht man los und gewinnt Partner dafür, ja. Ich glaube, zwei Dinge sind ganz wichtig. Erstens, als wir das übernommen haben, Steffen Stiebler und ich im Jahr 2010 in der Bundesliga, ja, da waren wir Elfter. Wir hatten unter 4.000 Euro Schnitt in der GTEC-Arena.
Zuschauer.
Ja, wir hatten zwei VIP-Räume und wir waren Elfter. Und da wurde gesagt, die Region gibt nicht mehr her. So, und das ist komplett verkehrt. Es geht immer weiter. Es gibt immer Möglichkeiten zu wachsen, sich zu entwickeln. Man muss es halt nur tun, man muss dann auch mit Widerspruch rechnen, man muss auch mit Ablehnung rechnen, gerade im Vertrieb, das ist nicht schön. Aber ich sage immer, in jedem siebten Ei ist ein Schlumpf. Ja, also je mehr ich oben reinschmeiße, desto mehr kommt unten raus. Und ich brauche, das hört sich jetzt sehr wirtschaftlich an, ich brauche ein gutes Produkt. Und Nachwuchs ist ein gutes Produkt. Ja, und nicht, dass sich unter das Licht unter den Scheffel stellen, sondern einfach sagen, selbstbewusst, wir bilden aus hier am Ort, wir haben so und so viele Kinder am Start, das ist in unserer heutigen Gesellschaft, das merke ich immer mehr, durchaus ein Wert, dass sich Unternehmen genau dafür engagieren wollen. Und dann kommen die finanziellen Mittel rein und dann kann man weiter an der Struktur arbeiten, dann kann man die Trainer schulen und kann es aufbauen. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, oh, ist alles so schlimm, Region gibt nicht mehr her, damit kriegst du es nicht bewegt.
Auch eine schöne Sache, von der ich hoffe, dass du vielleicht noch ein paar Tipps mit raushauen kannst, wenn man in den Sport reinkommt, insbesondere, das ist überall so, egal ob das eine Fußballmannschaft auf dem Dorf ist oder dieses Konstrukt SC Magdeburg, was natürlich sehr intensiv ist, mit vielen altgedienten Menschen, mit vielen Leuten, die sich gut auskennen, mit Geldgebern, die sich meistens noch besser auskennen und mit den Zuschauern und Zuschauerinnen, die sich am besten auskennen. Und du kommst da so rein und bist der Banker, hast Visionen und so. Wie kommst du mit der Situation klar? Was kannst du da für Tipps geben, da nicht unterzugehen, nicht abgekanzelt zu werden, an deinen Plan, der ja nachweislich funktioniert hat, weiter festzuhalten, sich nicht unterkriegen zu lassen?
Ich glaube, da muss jeder seine Erfahrung machen und das ist auch eine gewisse Zeit. Also mit einer Zeit wird man ja auch damit routinierter umzugehen. Ja, jetzt kann ich das gut sagen, da stehen jetzt 8 Pokale in der Geschäftsstelle. Ja, da kann man sagen, okay, nach dem Motto, wir haben einen Weg und es hat sich als richtig erwiesen und wir haben es ja dadurch belegt. Aber du bist halt eben auf Phasen drinne, das merkt man ja immer wieder, dann, wenn es nicht läuft und dann werden die Stimmen lauter von außen. Aber das gehört auch dazu. Ja, und ich kann mich noch genau dran erinnern, da können wir uns alle noch dran erinnern, wo wir dieses Heimspiel verloren haben gegen Hannover mit 15 Toren. Danach war ja doch die Kritik relativ deutlich. Und das ist eben auch das, was den SC Magdeburg ausmacht. Wir haben in den Entscheidungsgremien komplette Ruhe. Komplett. Das heißt, wir haben einen Aufsichtsrat, wir haben ein Präsidium und die vertrauen uns und wir tauschen uns regelmäßig aus. Aber da gibt es keinen, der sagt, ich habe jetzt mal ganz andere Ideen. Kann man natürlich in einer Erfolgsstory gut erzählen, ja, aber ich glaube, das ist das auch ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass eben Bennett Wiegert und Marc Schmidt das führen, das Unternehmen, und wir informieren auch ganz transparent mit unseren Gremien, das ist ja völlig klar, so wie das auch sein muss, aber wir haben da niemanden, der eine Einflussnahme machen möchte, so wie ich das im Fußball in der Bundesliga oft erlebe, ja, wenn ich an Borussia Dortmund sehe, wie viele Köpfe da sind, die alle eine Meinung haben, das ist schwierig, aber da muss man konsequent arbeiten und versuchen oder hoffen, dass man das Glück hat, dass es sich dann wieder in Erfolg ummünzt, ja.
Wie ist denn euer Austausch? Das sind zwei Personen am Werk, also du und Bennett Wiegert. Du wahrscheinlich für den kaufmännischen Part und er für den sportlichen. oder wahrscheinlich als Sparring, jetzt bist du ja aber als Quereinsteiger gekommen und das ist so meine These, die ich habe. Es ist ja egal, ob du jetzt ins Business kommst, in ein Unternehmen, als Artfremder oder als Berufsfremder oder in eine andere Sportart. Wie hast du es geschafft, dort Expertise aufzubauen für den Handball und vor allem auch Akzeptanz zu bekommen? Also ich stelle mir jetzt vor, du kommst da zu einer Youngsters-Truppe. Die Namen, die du gesagt hast, sind danach alles Profis beziehungsweise Nationalspieler geworden. Mhm. Und da kommt jetzt jemand hin und sagt, na komm, lass uns mal über Handball reden. Wie funktioniert das? Also wie offen müssen die Menschen dafür eigentlich sein?
Gut, also die Situation ist ja immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt steigst du wo ein? Wenn du jetzt, gutes Beispiel, ich bin Geschäftsführer geworden im Jahr 2010 und fahre zu meiner ersten HWL-Sitzung. So, wie gesagt, 11., fast pleite. Und der THW Kiel hatte zu dem Zeitpunkt auch einen neuen Geschäftsführer. Das war die Geschichte nach Uwe Schwenker. Die waren Champions-League-Sieger und deutscher Meister. Und da kommt der neue Kollege zu mir von Berlin, von Kiel und sagt, Marc, Mensch, du trittst auch ein schweres Erbe an. Sag ich, nee, ich nicht, du. Weil du bist, dein Vorgänger war deutscher Meister, dein Vorgänger war Champions League Sieger und wir sind auf Platz 11 und in Magdeburg ist man gerade noch froh, dass man noch eine Bundesliga geschafft hat. Das heißt, wichtig ist, zu welchem Zeitpunkt steigst du da ein? Und das zweite Wichtige ist, glaube ich, dass man weiß, was man kann und was man auch nicht kann. Ich weiß nicht, ob der Linksaußen gut ist oder nicht. Das erklären mir meine Zuschauer, meine Sponsoren, die erklären mir das, ja. Ja.
Und zukünftig und das, die Menschen am Verkehrshelfer.
Ja, so, ja. Das ist aber auch manchmal ganz charmant, wo ich sage, ich weiß es auch nicht, aber erklären Sie es mir, ja. Nein, ich will einfach nur sagen, in jedem normalen Unternehmen gibt es doch einen kaufmännischen Verantwortlichen und es gibt einen technisch Verantwortlichen. So, und das ist eben das Schöne bei Benno und bei mir. Ich habe bis heute nicht verstanden, was Hugo falsch ist. Ja? Dachte mal, die meinen Marco Bejak, aber so war es ja nicht, ja. Das ist jetzt ein bisschen spaßig, aber ich finde, es ist wichtig zu wissen, was man kann und was man nicht kann.
Das Spielzug, das ich weiß jetzt nicht so. Ja? Richtig, du hast jetzt gerade kurz nach unten geguckt. Jugo, falsch ist das, ja, was die rufen.
Ich will einfach nur sagen,
Jugo Spielzug kenne ich, das war schon mal so.
Wir sprechen ja 3, 4, 5 Mal am Tag miteinander, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn er sagt, pass mal auf, wir brauchen den und den Spieler, wir wollen das und das tun, dann glaube ich ihm das. Und wenn ich aber sage, zum Beispiel, wir wollen beispielsweise einen Steuerberater wechseln oder was weiß ich, die Preise verändern, dann glaubt er mir das halt. Und so muss halt jeder wissen, was er kann, was der andere kann. Aber wichtig ist auch, was man weiß, was man nicht kann. Weil ich glaube, dass die Zeit dieses allumfassenden Managers, der alles kann. Also von der Mannschaft trainieren, auch Nationalmannschaften, bis hin zu Social Media, Marketing, whatever. Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Sondern wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Und da gibt es unterschiedliche Aufgabenfelder und auch solche Themen wie, wie geht man zukünftig mit einer KI um? Ja, was sind die neuen Marketing-Tools? Das ist auch nicht Sache des sportlich Verantwortlichen.
Die Frage, die ich mir jetzt halt noch stelle und die es halt umso krasser macht für mich, ihr seid ja ein Zweiergespann, zumindest nach außen. Ja. Fehlt da nicht so ein bisschen der Sparring? Jetzt sagt zum Beispiel der Trainer, er will den neuen Linksaußen aus Dänemark holen. Ja? Vertraust ihm. Zu 99% klappt das auch. Gibt es denn da keinen, der sagt, na, lass uns da mal drüber sprechen, was sind die Vorteile, was sind Ausbaustufen?
Ja, also, das ist ja nicht so, dass Benno hingeht und sagt, also erstmal ist er natürlich extremst akribisch, was zum Beispiel die Selektion angeht von potenziellen Spielern für uns. Na, das muss man ja sagen. Er ist einer der Besten der Welt, wenn nicht der Beste in dem Traineramt, das muss man so beschreiben. Und natürlich lässt er sich auch beraten, natürlich tauscht er sich aus. Aber dann tauscht er sich eben aus mit Menschen, die auch eine sportliche Expertise haben. Ja, ich gehöre da nicht zu.
Okay. Finde ich halt charmant, weil, also, oder anders als im Profifußball, da hast du halt einen sportlichen Verantwortlichen zum Trainer dazu.
Ich weiß.
Sportvorstand oder Sportdirektor, der dir die Spieler halt zeigt. Ja, klar sagt der Trainer, welche Positionen gefragt sind und dann geht der los. Ist es bei euch auch so, dass ihr mit technischen Tools arbeitet? Ist es im Handball schon so ausgereift, dass ihr auch sagen könnt, alles klar, ich möchte einen Linksaußen haben, der die ersten 30 Meter in 3,4 Sekunden läuft, der bestenfalls ein Wurfrepertoire von 10 verschiedenen Würfen hat. Gibt es sowas?
Dass das technisch sofort erzeugt
die,
wird.
Die Daten,
dass ihr eine Datenbank habt.
Ne? Ja, also Benno führt da mit Sicherheit eine Datenbank und ich sag mal, wie ich sehe, wie viele Stunden er investiert, um zum Beispiel Spiele zu schneiden. Ja, also das ist, ich glaube, die Videoarbeit ist mit das meiste, was ihn da in Anspruch nimmt. Und aus daraus ableitend hast du ja schon einen gewissen Datenpool, einen gewissen Spielerpool, auf den du zurückgreifen kannst.
Ich glaube, es ist ein Vorteil sogar, dass sie nur zu zweit sind, weil diese ganze, die Zahl der Einflüsterer, die ist ja überall gleich. Also dieses, er whispert hier, der pöbelt da und jeder hat irgendeine wichtige Position. Und da sich genau auf so zu zweit so verlassen zu können, so ein bisschen wie bei uns, nur mit dem Unterschied, das sind zwei Vollprofis, wir beide können nichts und ziehen uns gegenseitig immer an den Haaren aus der Scheiße.
Ja, aber es gibt ja die Beispiele im Fußball, wo es genauso gemacht wird, nämlich in der Premier League. Da gibt's einen Manager.
Nur ja, genau, den General Manager, genau.
So, und das ist ein Klopp, das war ein Wenger, so, und der entscheidet im Sportlichen halt alles. So, und die Frage ist ja immer nur, auf welcher Ebene bilde ich das ab? Also hole ich mir Rat, bin aber der Entscheidungsträger, und da können wir sicher sein, dass er das so macht. Ja, das ist ja unsere Struktur. Ja, oder habe ich noch mehrere Gleichberechtigte, die dann zusammen zu einer Entscheidung kommen?
Okay.
Ja. Also eigentlich ist er der Jürgen Klopp aus Magdeburg.
Ich glaube, hast du Moneyball gesehen, diesen Film? Ich glaube, dass Benno ein großer Fan von dem Film ist. Also ich will jetzt nicht für ihn hier sprechen, aber ich erinnere mich, dass er mal, glaube ich, sowas erzählt hat. Und da gibt's doch diese Szene, wo so diese 7 oder 8 alten Säcke irgendwie neue Spieler vorschlagen wollen und so aufgrund von, so Felix Magath-mäßig, ich guck den Spieler an der Nasenspitze an und dann weiß ich, ob der was kann, ob der Durchfall hat oder nicht. Und dann kommen die da rein, der junge Bengel da vom Studium und halt Brad Pitt, der den Trainer macht, und dann geht's wirklich nur nach den Daten, und ich glaube, so funktioniert es da auch. Und ich glaube, dass Benno sich da wirklich auch damals, also kennst du die Geschichte? Also hat er dir das auch schon mal gesagt?
Ja.
Also das war doch damals die Zeit, als es wirklich darum ging, wir haben jetzt hier diesen Pokalsieg, mit ein bisschen Glück, kann man ja damals sagen, und viel.
Ja, wir waren dran. Das war, vorher waren wir Zweiter. 7 Meter werfen, kann mich noch dran erinnern.
Ja. 2016 war das, genau.
2015 sind wir Zweiter geworden. 2016 haben wir gewonnen, und,
Und dann hat ihr gesagt, wir haben nicht so viel Budget, wir müssen uns was anderes ausdenken. Das war doch der Moment, wo ihr da zusammen diesen Handball mit den etwas kleineren, schnellen Spielern, die immer sich an den Kreis durchkämpfen, weil die Wahrscheinlichkeit zu treffen da größer ist.
Also das ist ja Bennos Modell, ne? So, also.
Aber du warst ja der das vor Leuten auch teilweise verteidigen musste. Gab's auch Momente, wo du gezweifelt hast? Weil ihr hattet ja nicht sofort, das kann man ja jetzt im Nachhinein so geil sehen, wie jede Saison ein oder ein halber oder zwei Spieler neu dazugekommen sind, die besser in dieses System passen, und auf einmal hat's so gemacht.
Ja, ja.
Und dann haben diese 3 Jahre angefangen.
Ja, natürlich, wenn du was Neues beginnst, was anderes machst und es funktioniert vielleicht nicht beim ersten und zweiten Mal oder es gibt Probleme, dann gibt's natürlich immer diejenigen, die sagen, habe ich ja gleich gewusst. Ja, das konnte ja nicht, und wir brauchen jetzt mal einen, der von hinten mal richtig draufballert und so. So, das sind aber die gleichen, wenn es dann läuft. Habe ich gleich gesagt.
Wusste ich vorher,
war doch klar. Ja, das gehört dazu. Ich meine, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ich die Fans, die Zuschauer damit beschäftigen. Ja, wir sagen ja immer, wenn ein Spieler bei uns einen Vertrag unterschreibt, ich sage, Jungs, ihr müsst wissen, und das wissen auch die Spieler mittlerweile, wenn ihr gewinnt, merkt ihr das morgens beim Bäcker. Wenn ihr verliert, aber auch. Ja? Ja, so ist es.
Ja, na klar.
Ja, und das ist auch der Reiz an Magdeburg, ja? Wir brauchen keine Spieler, die am liebsten in der Anonymität auf der Straße nicht erkannt werden wollen. Ja? Das ist in großen Städten, ich sag mal, nehmen wir mal das Beispiel Berlin. Bob Hanning hat mir mal gesagt, er hat 100 Veranstaltungen auf Bundesliga-Niveau in Berlin. Also vom Tanzen über Basketball, Fußball. So, da gehst du ja mehr oder weniger unter.
Ja.
In Magdeburg ist das halt anders. Da hast du FCM, da hast du SCM, und man erkennt dich auf der Straße. Und das ist auch ein extrem positiv, dass die Leute sich damit so auseinandersetzen, auch wenn es dann eben Kritik gibt. Aber das gehört ja halt dazu.
Wie ist denn deine Strategie? Hast du Strategien, um so Kritik auszuhalten, um nicht an dir selber zu zweifeln, um in den Spiegel zu gucken und zu sagen, fühlt sich gerade schwer an, ich bleibe weiter dabei?
Es gab jetzt nie den Punkt, wo man sagt, ich will das jetzt hinschmeißen oder so. Das gab's nicht, ja. Natürlich gibt's immer Punkte, auch diese Trennung. Ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben, wo ich gesagt habe, pass auf, ich kann für die sportliche Entwicklung, da habe ich einfach die Expertise nicht zu. Da kann ich keine Verantwortung übernehmen. Und aus dieser Situation heraus kam ja dann letztendlich auch die Entscheidung, 2 Geschäftsführer zu platzieren. Der eine ist Benno, der andere bin ich, und wir haben klare Aufgabenfelder, und ich glaube, dass das dem Verein auch gut tut.
Welcher war denn der krasseste Fall, bei dem Benno gesagt hat, er möchte den Spieler haben, und du hast gesagt, geht wirtschaftlich nicht? Gibt es da einen Namen, den wir hier präsentieren können?
Nee. Weil wir
eigentlich. Es ist wirklich verrückt. Es
ist wirklich verrückt. Also er präsentiert ja auch nicht einen, keine Ahnung, also, Juri Knorr wechselt jetzt zum Beispiel zu Aalborg.
Ja.
Angenommen, der hätte jetzt.
Wir haben doch Felix.
Unabhängig davon, aber rein theoretisch hätte er gesagt, den will ich haben. Was, wie wäre das Gespräch geendet?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass Benno kein Mensch ist, der Forderungen stellt, die utopisch sind.
Okay.
Das ist schon mal eine Kernaussage, ja? So, das heißt, er achtet in vielen Dingen sogar noch mehr aufs Geld als ich.
Ja, das ist natürlich gut installiert und gut erzogen dann.
Nee, das ist irgendwie so in ihm so angelegt, ja? Okay. Das heißt, der kommt nicht mit Ideen und sagt so, jetzt der. Und natürlich hat sich bei uns alles entwickelt. Auch die Spielerqualität, die Gehaltsstrukturen haben sich entwickelt. Und wir haben es eigentlich immer hinbekommen, das, was wir vorhatten, umzusetzen. Ja, also er hat das gescoutet, fangen wir mal ganz früh an. Christian O'Sullivan kann ich mich dran erinnern. Also immer Spieler zu nehmen, die auf dem Sprung waren, die schon Nationalspieler waren, aber so in die Weltklasse vorzustoßen. So, und die hat er dann eben vorgeschlagen und ja, und das ist ja wie im Sport und bei uns ist das immer so, wenn sportlich läuft, bin ich in der Verpflichtung, wirtschaftlich das umzusetzen. Wenn ich es wirtschaftlich umgesetzt habe, muss er wieder versuchen, dass es sportlich umgesetzt wird und zu Ergebnissen führt. Ja, so entwickelt, hat sich das nach oben entwickelt. Wir wissen aber auch, es kann sich auf dieser Treppe auch genauso nach unten entwickeln.
Na und es ist halt für mich entscheidend, jetzt hast du gesagt, er hat Spieler geholt, die auf der Treppe waren zur Weltspitze. Ja. Jetzt habt ihr aus meinem Amateurblick natürlich jetzt die Spieler maximal entwickelt. Ja, also
absolut.
Also alle Spieler.
Also wenn Magnus Augsburg da steht mit dem Weltmeisterpokal.
Mir hat neulich jemand gesagt, oder nicht mir, sondern ich glaube, ich habe es im Kommentar gehört, der beste Mittelmann oder defensive Spieler der Welt.
Ja, also Magnus Augsburg gehört definitiv zu den Top 5.
Also derjenige, ich glaube, das war der Kommentator, der hat gesagt, der beste. Dann sage ich, okay, jetzt habt ihr alle Spieler weiterentwickelt. Das sieht man ja auch, jeder hat sich entwickelt. Mhm. Jetzt könnte er aber nicht mehr kommen in der Transferphase, wenn es wirtschaftlich passt und sagen, na, wir holen jetzt wieder Spieler, die wir vielleicht von Top-Niveau auf Top-Top-Niveau entwickeln können. Da werden ja schon Spieler jetzt eine Rolle spielen. Gestern hat ja der Spieler verlängert aus Hannover, glaube ich.
Der ja aus Ustins.
Genau. Da wird es ja doch schon mal ein paar Sparings geben zwischen euch beiden, dass du dann aber sagen musst, nee, das geht jetzt vielleicht finanziell aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber versucht ja da wirklich immer, das umzusetzen, was sportlich vorgegeben wird.
Also nochmal, also es ist wirklich so, dass Benno keine Dinge vorschlägt, die von vornherein utopisch sind. Ja, aber natürlich hast du auch recht, die Mannschaft hat sich entwickelt und wir müssen natürlich jetzt auch auf andere Qualitäten gucken. Ja, es hat sich wirklich entwickelt. Nehmen wir mal Elvar Jonsson, für mich der beste Spieler von Melsung. Ja, übers Gesamtpaket gesehen, Angriff, Abwehr. So, das sind einfach so Dinge, in der Range können wir jetzt auch gucken mittlerweile, weil wir uns auch wirtschaftlich ordentlich entwickelt haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn es Spieler gibt, die in anderen Ligen sich durchgesetzt haben, die in einer Altersstruktur sind, 23, 24, 25, die eine Perspektive bieten, dann ist das absolut unser Fokus, wo wir rein wollen. Ja, es ist so eine Mischung mittlerweile. Und wir sind ja auch dafür verantwortlich, dass in den nächsten Jahren wir eine konkurrenzfähige Mannschaft haben. Das heißt, es gehört eben auch immer wieder ein permanenter Wechsel dazu und ein permanentes, ich sag mal, Beobachten auch der Altersstruktur. Ja.
Das ist, glaube ich, auch schwer, glaube ich. Also darüber nachzudenken, von wem müssen wir uns unter Umständen perspektivisch verabschieden und vielleicht vom Fangefühl her 2 Jahre früher, also als der Fan fühlt oder sowas. Das ist halt
oder auch nicht fühlt.
Das ist so oder als der Fan halt nicht fühlt. Aber da werden wir jetzt Marc nicht in Schwierigkeiten bringen oder sowas. Aber wer ist denn eigentlich der krasseste Name, der uns schon angeboten wurde? Darfst du dir sowas sagen? Also
ich würde es gerne kurz erklären. Im Fußball war es so, selbst Cristiano Ronaldo wurde, als er von Manchester United weg sollte, Eintracht Frankfurt.
Ja.
Mit dem Hintergrund, Eintracht Frankfurt in dem Jahr Champions League und so weiter. Ja. Er wollte Champions League spielen. Ihr habt da bestimmt auch mal einen illusorischen Spieler angeboten bekommen, oder?
Also, ganz ehrlich.
Mikrofon bitte mal.
Entschuldigung. Ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, es ist nicht so bei uns im Sport, dass uns ein Spieler angeboten wird. Also uns, da rede ich jetzt, glaube ich, von allen Vereinen. Ich glaube, dass die Initiative immer vom Verein ausgeht. Ja, wir kennen die Vertragslaufzeiten bei anderen Vereinen. Natürlich ist es so, wenn wir eine Verletzung haben, bei uns ist ja auch das Thema Spielerberater das Standard.
Ja,
alle, natürlich. Ja, also wir zahlen.
Bist du Fan? Hast du Poster von Spielerberatern an der Wand?
Nicht wirklich. Ja, aber es gehört da. Aber manchmal ist es wirklich auch im das habe ich so aus der Youngsters-Zeit. Manchmal ist es wirklich mit dem Spielerberater einfacher zu sprechen als mit den Eltern.
Ja.
Weil die ein komplett anderes Bild von ihrem eigenen Kind haben. Ja, das jetzt nur mal am Rande. Aber ich sag mal, es ist nicht so gewesen, dass Spieler, bei Verletzungen schon, wenn Spielerberater sehen, okay, wir haben da eine Verletzung auf der Position, dann fliegen am nächsten Tag die Angebote rein. Aber das sind meistens nicht die, die man am Ende auch umsetzt. Also meistens, wie ich das sehe, geht die Initiative immer von Benno aus, der hat eine Spielphilosophie, der weiß, was reinpasst. Ja, ich habe das vielleicht am Anfang mal gemacht, sag ich, guck dir mal den an, dann hat er mir relativ schnell erklärt, dass ich doch wirklich so ein gefährliches
Halt. So wie du mit mir so das immer machst,
mach den Jahresabschluss.
Gefährliches die Steuereck ist schon fertig
machen. Gefährliches Halt. Wissen habe, ja, und das muss
in dieses... Mal, guck dir den mal an, dann kippt er da um und lacht.
Nein, du fängst ja an, auch selber zu glauben,
ja, na klar,
du verstehst das, ja, aber da hat er wirklich eine charmante Art, mir dann mitzuteilen, und ich will einfach nur sagen, das muss genau ins System passen und... Wo waren wir jetzt eigentlich?
Ich wollte nur noch eine kleine lustige Anekdote. Also Spielerberater können aber auch cool sein. Ich habe mal bei einem dieser Gruppen, beim Final Four in Köln, saß ich im Hotel unten mit dem Spielerberater von Smarason zusammen. Der hat ja auch noch ein paar andere Spieler, die bei uns jetzt noch sind. Und das war kurz nachdem Smarason auch gesagt hat, er geht jetzt da nach Ungarn und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, der wird sich in der Steppe nicht wohlfühlen und den ganzen Tag nur da irgendwie, er kommt bestimmt bald sowieso wieder. Und dann sagte der Spielerberater zu mir, nee, das hängt vom Geld ab das und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, ich glaube, das hängt auch von seiner Frau ab, weil wenn die sich in Ungarn nicht wohlfühlt in der Steppe, dann kommt die bald wieder. Und da war das, also lustig kann man mit denen schon umgehen. Ja, also die sind schon so ein paar...
Du weißt auch, die sind, haben auch alle unterschiedliche Ausprägungen, sag ich mal, ja. Charakteren, da weißt du, wie man mit umgehen muss. Aber es gehört halt zum Geschäft dazu. Das ist eben so wie mit vielen Sachen, das kannst du gut finden, kannst du schlecht finden, ist so.
Manche Spieler übrigens bieten sich, also das ist zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, ob Marc da was zu sagen möchte oder nicht, manche Spieler bieten sich über Zeitungsartikel selber an. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an Andy Wolf und so, als plötzlich so in der Bildzeitung stand, schon fast.
An dem Abend habe ich hier geschrieben.
Und so weiter.
Ja,
und,
ja das war ja also, auch eine komplett wilde Geschichte. Ja.
Oder? Also, was war denn dran an der Story?
Naja, wir hatten seinerzeit...
ich bin da sehr direkt, entschuldige bitte.
Ja, also, ihr konntest du ja. Also grundsätzlich ist es doch so, dass ein Andreas Wolf für jeden Verein dieser Welt attraktiv ist. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, über die Person zu sprechen, dann muss man sich damit auseinandersetzen. So. Und wir hatten, das war zu der Zeit, als ich glaube Nikola gesperrt war noch in der Doping-Geschichte. Und dann kam eben plötzlich das mehr oder weniger das Gerücht auf, dass da eine Verfügbarkeit ist. Na, wir sehen es ja jetzt auch bei Kelce, die haben Probleme. Ja, das ist auch eine finanzielle Struktur dahinter.
Weil er weg ist,
weil aber auch, ich glaube, dass die wirtschaftliche Situation sich da ein bisschen verändert hat. Das gehört eben dazu. Ja, und wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, dann muss man mal sprechen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, du hast einen Vertrag bei Kelce. Und bevor das nicht geklärt ist, dass das gelöst werden kann, brauchen wir gar nicht zu sprechen. Und wir haben nie mit Kelce geredet. Nie. Also es gab nicht einen einzigen Kontakt. Natürlich unterhält man sich mit dem Spieler, man trifft sich bei Nationalmannschaft, Lehrgängen und so weiter und so fort. Aber es gab jetzt nie, also es war noch nie so weit, dass man gesagt hat, wir hätten hier konkret mit Kelce irgendwas verhandelt, weil die sind der erste Ansprechpartner. Außerdem haben wir, und das hat sich ja zum Glück bewahrheitet, auch darauf gehofft, dass Nikola Portner eben wieder spielberechtigt wird. Ja, jetzt stell mal vor, wir hätten jetzt einen riesen Deal gemacht, hätten wir jetzt drei Torhüter.
Ja.
Und ich glaube, dass wir mit dem Gespann Hernandez und Portner und auch gerade, wie wir dann mit Portner und er mit uns und wie professionell er mit der Situation umgegangen ist oder umgeht, war das für uns die beste Lösung. Aber natürlich, wenn so ein Spieler verfügbar ist, muss man sich darüber Gedanken machen, ob man das realisieren kann oder nicht.
In welchem Größenmaß sprechen wir denn von Ablösen im Handball? Das kommt ja so gar nicht raus.
Wir reden jetzt nicht über Geld. Das ist
Nein,
für Fußballverhältnisse ist es ein Witz.
Naja, ich
sag mal, es kommt aber vor, dass auch Ablösungen gezahlt werden im Handball.
Also mein Gefühl sagt mir, dass es mehr geworden ist, weil sich eben auch der Handball professionalisiert, also die Budgets steigen. Und ich habe ja gar nicht so mitgeschnitten, das habe ich erst bei der Harry Kane-Verpflichtung mitbekommen, dass die Ablösesumme ja ein Vielfaches vom Jahresgehalt ausmacht. Das heißt, das ist ja quasi der Business Case. Ja, dass man versucht, über Ablösesummen, auch vor Auslaufen der Verträge, den Spieler zu verkaufen, um noch einen Benefit zu realisieren. Das ist im Handball ja nicht so. Also ich sag mal, gefühlt würde ich sagen, 95% der Vereinswechsel finden nach Auslauf der regulären Spielzeit statt. Ja, dann gibt's Ausnahmen. Das habe ich gestern wieder gelesen. Irgendwo Golla 900.000 nach Melsungen. Das wäre schon eine absolute Top-Summe, die im Handball mal bezahlt worden ist. Ich glaube, das gab's. Zumindest wurde das kolportiert, wo ich glaube von Remmelie von Gelschen nach Meschberg gewechselt ist. Es gibt Ablösesummen, wir waren ja auch in der Verpflichtung, wenn man gerade in Drucksituationen ist, ich sag mal Oskar Bergenthal oder Manuel Zehner, das ist ja kein Geheimnis, aber ich würde sagen 95% der Deals laufen noch nach Auslauf der regulären Spielzeit.
900.000, Harry Kane hat für diese Summe gerade die Rückbank seines Autos polstern lassen. Wusstest du, dass Mark mit Harry Kane so ist?
Wirklich? Ich hätte einen Running Gag, den ich gestern gehört habe zu Harry Kane. Aber erzähl du erst mal.
Nein, wir waren eingeladen bei Bayern München und ich hatte da einen Kunden und der hatte einfach Kontakte und hat von den Spielern Karten bekommen. Das wusste ich aber nicht. So. Und da ich Sportveranstaltungen oder Showveranstaltungen grundsätzlich anders mir angucke, ja, das heißt, ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende bei Ehrlich Brothers, ja, mit meinem Kleinen. Da interessiert mich die Show, da interessiert mich, was machen die an Merchandise? Da interessiert mich, was ist die Kombination zwischen Bild, Musik und Entertainment? Ja, und so wollte ich mir das halt einmal bei Bayern München angucken und hatte dann die Karten und dann sagt der, ja, guck mal, da ist sogar mit VIP-Berechtigung. Sag ich, ist ja klasse, kann ich mir mal angucken, wie das da aussieht? Kann man ja nicht dümmer von werden, ja. So, und ich habe mich übrigens mal beworben für ein Praktikum bei Borussia Dortmund, habe auch eine Zusage bekommen von dem Geschäftsführer, habe ich bis heute nicht eingelöst. Fällt mir gerade ein, müsste ich mal tun.
Die kommen bald bei dir vorbei.
Ich wollte gerade sagen.
Mach dann ja nicht dümmer, ja, also ja. Ganz und gar nicht. Na, jedenfalls gehe ich da hoch in diesen Bereich mit Frau und Kind und sag, hier sind, kann ich mich hier an den Tisch setzen? Da waren überall diese Tischaufsteller, so wie das bei uns auch ist. Und dann hieß es, nee, ist nicht ihr VIP-Bereich, es ist alles besetzt. Denke ich, ist ja Käse. Ja, dann zeigen Sie mal Ihre Karten. So habe ich die Karten gezeigt. Ja, das ist die, weiß ich nicht mehr, wie das hieß, Arena Lounge. Müssen Sie da und da lang. So, und dann kamen wir da rein und setzten uns da hin. Das war vor dem Spiel und war kein Mensch drinne. War so für 150 Leute, schätze ich mal. So, und dann saßen da so ein paar. Und so geht die Tür auf, kommt Kingsley Coman rein. Ja, und es stellte sich dann halt raus, dass das die Loge war von den Spielern von Bayern München, die alle für ihre Familien einen Tisch hatten.
Ja.
Und da bist du natürlich erstmal vor Ehrfurcht, sitzt du dann mal. Ja, dann ging da die Tür auf, dann kam Frau Kehn rein und mein Kleiner war 5 und dann fing die an, in der Kinderecke da Fußball zu spielen. Da dachte ich mir nur, um Gottes Willen, wenn der sich jetzt die Füße bricht, ja. Ja. Aber es war, und da muss ich wirklich sagen, auch das sind ganz normale Menschen. Ja, und nach dem Spiel waren wir natürlich dann auch da und dann kamen sie dann alle nacheinander rein. Da konnte man nochmal ein Foto machen und das war jetzt die Beziehung zu Harry Kehn. Aber was mich wirklich sehr beeindruckt hat, auch diese Leute sind hinter dem Vorhang ganz normale Menschen.
Seit, ja, während wir, also du vielleicht ein bisschen, aber wir nie nachvollziehen können, wie das ist, wenn du halt der Typ bist, der eine 2- oder 3-stellige Millionensumme wert ist. Also ja, seid absurd. Was war denn jetzt deine Harry Kane-Geschichte?
Hat mir gestern jemand erzählt und ist auch in einem anderen Podcast immer mal ein Running Gag. Harry Kane hat einen Schuhdeal gemacht vor einigen Jahren. So wie das ja noch Fußball üblich ist, so Nike, Adidas,
Handball auch.
Puma. Ja. Handball auch, ja. Und Harry Kane hat es einfach mit Skechers gemacht.
Ja. Skechers? Nee, es gibt Leute, die finden die gut.
Ja, mag ein cooler Schuh sein, ja. Aber als Fußballschuh für einen Fußballer gelten.
Aber spielt der jetzt mit Skechers?
Ja, ja.
Ach, Quatsch, ja.
Genau, und Fußballer gelten ja so als extrovertiert, dass die darauf achten und so weiter. Und Skechers ist halt, wie geil aus, dass er damit einfach 700 Elfmeter in Folge getroffen hat.
Ich würde wetten, dass der sich einen Predator anzieht und das Skechers-Layout drauf macht.
Ja, hat er wohl einen lebenslangen Vertrag unterschrieben, hat mir jemand erzählt.
Aber ich sag mal so, jetzt, ich habe den jetzt einmal gesehen, wir haben ein Bild gemacht für mein Kind, aber du beobachtest die Leute ja auch, ja. Der ist doch wirklich für mich Prototyp, wo man sagt, ey, das sind doch Leute zum Anfassen.
Komplett bodenständiger Typ.
Ja, da gab es andere, das sind nicht keine Namen, wo man da gesessen hat, wo man sagt, okay, da kommt der ganze Entourage mit und so. Das ist dann anders. Ich finde, der ist sympathisch, der ist bodenständig, der liefert ab. Ja, dann soll er halt die Skechers-Dinger anziehen.
Aber auch ein kompletter Familientyp, hat er, glaube ich, auch drei oder vier Kinder.
Ja.
Und ich bin damals mal ein Interview gelesen, als er gekommen ist. Also finde ich auch sehr sympathisch. Ich hätte nicht verpflichtet als Bayern-Fan, das muss ich dazu sagen.
Da Marc und ich sind sportlich nicht, ist nicht unsere Expertise.
Wir mussten aus der letzten Folge mit einem Trainer von uns den Part zu den Stürmern rausschneiden, weil ich mich da verrannt habe, deswegen lass uns das jetzt schnell.
Hatte ich auf einmal mehr Ahnung als er und das hat er rausschneiden lassen. Kann man an dieser Stelle auch mal sagen. Egal.
Lass uns Thema wechseln.
Wir wollten auch noch hier, du hast noch eine Räuberpistole, eine richtig geile Räuberpistole aus Italien mitgebracht.
Du hast mal gefragt, was ist die wildeste Geschichte?
Die dir als Manager so passiert ist.
Also ich denke mal, das ist jetzt 10 Jahre her und das war eine Zeit, wo Vorschussbetrug, heißt das, glaube ich, eine Masche war, wo man Sportvereine und auch andere Institutionen abziehen wollte.
Warte, wir holen mal die Menschen mit rein. Vor 10 Jahren, das war dann halt 2015.
Schätze ich mal, genau.
2015 ungefähr. Benno war entweder gerade kurz oder noch gar nicht
Trainer. Das weiß ich nicht. Also Benno da schon, ich denke ja, er war schon da. Oder vielleicht war es auch 2017, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls klingelt das Telefon im Büro bei unserer Sekretärin, Frau Lindeke, und dann sagt sie, hier ist jemand dran, der möchte Sponsor werden. So. Und da musst du natürlich als Verantwortlicher der Sache erstmal hinterhergehen. Ja, so, und dann rief er an und stellte sich durch und ja, wir kommen von einem kanadischen Großkonzern und wir wollen uns in Sachsen-Anhalt niederlassen und wir suchen einen Partner, Fußball ist uns zu teuer, was haben Sie denn für Möglichkeiten, sind Sie interessiert? Dann sage ich, ja klar, sind wir interessiert, immer. Ja, passen Sie auf, ich melde mich dann in 3 Tagen nochmal, mein Chef, Herr Demiré, große Investorenfamilie aus Kanada, der wird, in 3 Tagen ist der hier in Europa und dann rufe ich ihn mal an. Denkst du erstmal, okay, was wird das jetzt? Ja. So, und dann 3 Tage später rief er wieder an und sagt er, ja, sind Sie noch interessiert? Und dann fange ich ja an, dann habe ich ja so meinen Katalog im Kopf und sage, so, welche Branche sind Sie denn und was möchten Sie denn haben? Und da ist der gar nicht drauf eingegangen. Sagt er, ja, können Sie sich aussuchen. Ja, wie kann ich mir aussuchen? Ja, also reden wir von der Bank, reden wir von einem Bauunternehmen oder von was reden wir denn? Und dann sagt er, ja, können wir drüber reden. Wichtig ist mir, werde ich nie vergessen, also wenn du mal in mein Büro kommst, da hängt eine Visitenkarte an der Wand, da ist ein rotes Pferd drauf. Ja, und er sagt, ich muss dieses Pferd auf dem Stuhl haben, wenn ich in der Arena sitze. Sag ich, okay, kein Problem.
Rotes Pferd
auf dem Stuhl. Kleb ich ihn da drauf. So. Ja, und dann rief er wieder an und sagte, passen Sie auf, wir haben jetzt gerade noch ein paar Immobiliendeals, also richtig so von oben herab laufen und können Sie nach Mailand kommen? Da wollen wir uns mit Ihnen treffen. Boah. Und dann sitzt er abends zu Hause und denkst, was machst du denn jetzt? Ich hatte immer so eine Horrorvorstellung, der Bob Hanning, ja, ich schätze wirklich, bitte mir abnehmen, ich schätze das, was in Berlin läuft, ich schätze auch die Person, weil die aus nichts extrem was gemacht hat und ich hatte immer so diese Horrorvorstellung, der stellt nur einen Sponsor vor und sagt, ich habe den nur gewonnen bei Magdeburg, den ich wollte. Das war so meine Vorstellung, ja. So, und habe ich gesagt, ja, irgendwie müssen wir das ja versuchen zu verifizieren. Habe ich mit Dirk gesprochen, unserem Präsidenten, ich sage, was machen wir denn jetzt? Wir fliegen rein. Also Reisegruppe Ost, Steffen Stiebler, Marc Schmidt, Dirk Roswandowitz, EasyJet nach Berlin und sind nach Mailand geflogen.
Erich Honecker Hut.
So, ja. So, landen da, fahren dann mit dem Zug rein, sind da vom Mailänder Dom. Ich war vorher noch nie in Mailand. Und ich denke mir, also entweder war das jetzt eine Promotion-Verarsche von EasyJet oder den gibt's überhaupt nicht. Und ich rufe den an und dann sage ich, wir sind da, ah, wunderbar, kommen Sie mal ins Bugatti Hotel, schlag mich tot, hier 3 Straßen weiter, da sitzen wir. So, wir da hingemarschiert, saßen wir da. Erst kam keiner, dann kam einer an, dachte ich, ach du Scheiße, Klamotte, Uhr, Schuhe, weiß ich nicht, 20.000 Euro. Und er erzählte und er erzählte und er erzählte. Und Steffen ist ja nun, also ich sag mal, der ist ja sowas von konservativ, ja, das ist ja die personifizierte, der Konservatismus. Und dann fingen wir mal an, ja, was wollen Sie denn haben? Bannenwerbung oder wollen Sie, das interessierte plötzlich gar nicht mehr. Und da stellte sich halt raus, dass sich dabei, also das haben wir in dem Moment natürlich nicht gemerkt, aber im Nachgang stellte sich raus, dass das halt Vorschussbetrüger waren, die uns da hingelotst haben und das ging da wie im Taubenschlag. Also nach uns war eine Fußballmannschaft da, dann war ein Hotelier da und die hatten uns dann wirklich wildeste Angebote gemacht. Am Ende sollten wir mit Geld nach Italien fahren und sollten dafür Euro kriegen. Also ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ja. Und wir wollten eigentlich nur noch aus der Situation raus. Ja, und dann hat Dirk Roswandowitz halt gesagt, so, alles klar, kennen das, machen wir so, aber Sie müssen verstehen, wir müssen jetzt los. Und dann sind wir da raus und haben gesagt, was war das denn jetzt? Ja, weil da sind auch ein paar ganz dunkle Typen drumherum gesessen mit ausgebeultem Jackett und solche Geschichten. Ja, und dann stellte sich halt im Nachgang raus, dass das eben eine Masche war, die in Deutschland unterwegs waren und halt versucht haben, Leute, die vermeintlich finanziellen Bedarf haben, quasi dahin zu locken und denen das Geld dann abzunehmen. Ja, wir haben es dann auch angezeigt gleich im Anschluss und da war schon dann bekannt bei Polizei und auch im
noch in Italien angezeigt?
Nee, in Deutschland. In Deutschland. Ja, da sind wir dann wieder zurückgeflogen. Und dann waren wir da raus und was war denn das jetzt?
Boah, ja. Spooky. In was für Situationen man so kommt.
Ja, und dann werde ich nie vergessen, dann hat man noch Zeit bis zum Flug und dann saßen Steffen Stiebler, Doc Roswandowitz und ich in so einem Hop-on-Hop-Off-Bus in der ersten Reihe und sind wie die Plättis durch Mailand gefahren und kamen dann abends wieder zurück nach Magdeburg. Also das war mit Abstand die wildeste Story.
Schöne Touri.
Und Dirk hat euch rausgeholt.
Der Dirk hat uns wirklich gerettet in seiner coolen Art.
Situation mit Dirk Kurse Police?
Ja.
So ein bisschen so
war das. Ja, hat er echt sensationell gelöst. Und ja, ich weiß nicht, wie gefährlich das hätte werden können.
Also die wollten quasi, dass ihr mit Euro dahin fahrt und die hätten
euch das wahrscheinlich dann gesagt, ihr kriegt das Fünffache von an Dollar wieder oder irgend so ein Kram, ja. Und dann wollten wir so. Aber es gibt eben Leute, ich glaube, die in Notsituationen sind, die dann eben da Glauben schenken. Also das war der Enkeltrick für Fortgeschrittene, so ein bisschen.
Für große Vereine halt. Ja.
Das große Paket.
Und dann haben wir das nochmal weiter recherchiert hier vor Ort und dann stellte sich halt heraus, dass das echt eine Masche war und dass da eben der eine andere schon drauf reingefallen
ist. Ist eigentlich Handball anfällig für so Wettbetrüger und so weiter? Sowas? Habt ihr da irgendwie?
Also wir haben ja in der Liga haben wir ja Sportradar, die das kontrollieren. Und wir haben letztens eine Auswertung bekommen, dass das also der Sport ist, wo bislang am wenigsten Auffälligkeiten bekannt geworden sind.
Ja, relativ sind wir klar, war ja.
Ist relativ schwer zu manipulieren.
Ja, ist halt auch schwer vorhersehbar, was passiert. Ach,
ja.
Ist halt krass. Ich habe noch einen kleinen Ansatz zum Amateurbereich. Stefan hat mir erzählt, wie du damals dann angefangen hast, da was aufzubauen, das Partnernetzwerk beziehungsweise auch Partner akquirieren konntest. Jetzt seid ihr bei über 600 Wirtschaftspartnern.
Ja, 650,
ja. Welche Empfehlung hast du für kleine Vereine, wie man das angeht? Du schaffst es ja auch immer wieder kreativ, neue Ideen zu finden, wo man was vermarkten kann, neue Vermarktungsoptionen zu geben. Mhm. Wie ist da dein Ansatz?
Na, erstmal musst du dein Produkt kennen. Also du musst erstmal die Botschaft kennen, die du verkaufen willst. Ja, und wie gesagt, nicht jammerig losgehen, sondern einfach sagen, das ist mein Produkt, hat eine Wertigkeit, also auch keine schlechten Preise machen, weil das entwertet ja mehr oder weniger das Produkt. Ja. Mhm. So, man muss einfach erkennen, was ist der Markenkern. Bei den Youngsters war halt eben Nachwuchs, ja, Entwicklung von Spielern. In der Bundesliga ist es halt anders, da geht es eben darum, ja, auf der einen Seite gibt es ja die unterschiedlichste Motivation, bei uns mitzumachen. Ich finde das Handballspiel geil, ich mag die Emotionen, ich möchte meine Mitarbeiter mal mitnehmen, ich möchte vielleicht neue Mitarbeiter gewinnen, ich möchte im B2C-Bereich unterwegs sein, ich möchte B2B haben und darauf sollte es eben nicht Angebote geben wie, ich sag mal, Menü 1, 2, 3, sondern das, was wir halt immer machen, was ich immer versuche, ist, bevor ich einem Kunden was anbiete, will ich erstmal wissen, was könnte denn überhaupt seine Motivation sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also nicht hinzugehen und sagen, hier, such dir was aus, Wandelprogramm FBIP-Karte, ja, sondern dass man einfach sagt, könnte denn Ihre Intention sein? Finden Sie Handball geil? Haben Sie selber mal gespielt? Wollen Sie mal Mitarbeiter mitnehmen? Wollen Sie einen Kunden mitnehmen? Ja, ist Ihnen wichtig, dass die Leute in Magdeburg Ihre Botschaft sehen? Ist es wichtig, dass man es bundesweit sieht? Wollen Sie wieder was in Social Media machen? Dass man einfach versteht, wichtig ist, dass der auf der anderen Seite einen Mehrwert verspürt, wenn er mit dir zusammenarbeitet und nicht einfach, dann ist man relativ nah bei Spende und das Wort Sponsoring gibt es bei uns auch gar nicht mehr, sondern wir haben Partnerschaften und der Partner hat eine Motivation, die versuche ich halt zu bedienen, da doch vielleicht mal mehrere, ja, er findet Spiel geil, will Mitarbeiter mitnehmen, will Netzwerken oder whatever, so. Und da muss man sich erstmal drüber im Klaren werden, was habe ich denn eigentlich für ein Produkt? Wenn ich ein Nachwuchsprodukt habe, kann man sagen, Mensch, ihr könntet ein Kindercamp unterstützen, wir fangen an, eine Social-Media-Seite aufzunehmen, wir berichten davor, wir berichten danach darüber. Ja, also erstmal sich drüber im Klaren werden, was ist denn mein Asset, dass ich verkaufen kann.
Ich fühle mich komplett an meine Bankzeit zurück. Und als ich in der Bank war und dann ausgelernt hatte, ging dann der Beratungsverkauf los. Und Kernbotschaft dieses Beratungsverkaufes war, eine Bedarfsanalyse zu machen. Nicht zu kommen, ich habe hier drei Produkte, du kannst wählen zwischen Riester, fondsbasiert oder versicherungsbasiert und das war's. Sondern eine Bedarfsanalyse zu machen, wo steht denn der Kunde eigentlich in seinem aktuellen Lebensabschnitt? Genau. Was hat er für Befindlichkeiten, wo will er hin, was hat er für Ziele, was braucht er?
Ich glaube, die ist sogar noch verkauft worden damals an die Kunden. Ne? Das gab es auch die Zeiten, die Banken haben die verkauft. Ne? Die haben gesagt, wir analysieren dein Portfolio und haben daraus einen Mehrwert gemacht. Aber dann gab es aber leider auch die Zeit, wo es dann nur noch darum ging, das Produkt zu pushen, das Produkt zu pushen, das Produkt zu pushen.
Also die Bedarfsanalyse ist halt ein ganz wichtiger Punkt, sagen, okay, wo können wir als Verein Mehrwerte für den Partner schaffen?
Was mir bei Marc immer auch auffällt, wofür ich ihn auch bewundere, ist, dass er halt nicht wartet, bis irgendjemand, der ihm vermeintlich übergeordnet ist oder sowas, mit irgendwas kommt, sondern dass er selber immer in Kontakt mit Land oder Stadt und sowas gegangen ist und gesagt hat, was kann ich euch noch helfen, damit wir hier zusammen Situationen bewältigen, ist mir in einer strubbeligen Zeit so aufgefallen. Also bist du ja im Landtag ein- und ausgegangen und im Rathaus und hast teilweise, es war doch so, du hast da so Sachen geschrieben, wo andere Vereine in Sachsen-Anhalt, ich meine, kann man, ich weiß nicht, ob du das jetzt hier öffentlich auch sagst oder sowas, aber wo Vereine ja auch von profitiert haben, weil du geholfen hast mit Regeln und Vorschlägen und so weiter, also umzugehen, umzugehen.
Nein, also zwei Sachen vielleicht dazu. Ich bin ja seit 10 Jahren, wie gesagt, Vizepräsident der Liga und das, was mir immer ein bisschen fehlt, ist dieses Best Practice unterhalb der Clubs. Weil ich mache doch lieber was gut nach als schlecht selber. Ja, und was der Standort Stuttgart macht, Melsungen, Göppingen oder so, das tangiert mich ja nicht direkt. Ja, also warum soll man sich nicht über Vorgehensweisen austauschen, die helfen, ja, wenn ich immer höre, ja, jetzt ist Leipzig und Eisenach und Berlin und wird der Markt da nicht kleiner? Nee, ganz im Gegenteil, es befruchtet es einfach nur, dass wir mehr Derbys haben. Sowas meine ich jetzt zum Beispiel, ja. Und was eben, das sind wieder beim Thema Alleinstellungsmerkmal. Nehmen wir mal gestern das Beispiel. Gestern war zum Beispiel der Militärattaché der dänischen Botschaft bei uns. Ja, die haben wir zusammengebracht mit den Kollegen vom Gefechtsübungszentrum Letzling. Ja, also ich muss ja auch gucken, was habe ich für Alleinstellungsmerkmale. Ja, also das Thema Internationalität ist ein Alleinstellungsmerkmal des SC Magdeburg. Wir laden konsequent zu jedem Spiel den Botschafter des jeweiligen Landes ein, gegen den wir spielen. Ja, die kommen auch manchmal. Dann ist ein bisschen Stress, weil dann in der Regel von der Landesregierung auch einer dazukommt, wenn der Botschafter sich da befindet. Oder sie schicken irgendeinen, was weiß ich, den Wirtschaftskonsul oder. Und dann gucken wir, wen können wir denn aus dem Land einladen? Welches Unternehmen hat eine dänische Wurzel zum Beispiel? Ja, das war einfach sagen, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Wir schaffen eine Plattform. Wirtschaft und Internationalität in Sachsen-Anhalt ist ja nicht so stark ausgeprägt. Also was haben wir denn, wo wir auf internationaler Bühne sowas spielen können? Das ist einfach mehr so ein Beispiel, was ist mein Asset, was einen Mehrwert für alle bringt. Und so kommt es dann eben öfter mal vor, dass wir dann gerade eine Champions League Botschafter da haben.
Und der Militärattaché von Dänemark ist nicht wegen irgendwelcher Grönland-Trump-Geschichten bei uns gewesen, oder? Kleiner Witz am Rande. Um sich vielleicht unserer Unterstützung zu versichern.
Es ist immer so. Also Champions League Handball guckt sich halt jeder gerne an und der Botschafter oder die Botschafterin, je nachdem, sind halt mehr als eingespannt und dann schicken sie halt Honorarkonsul oder whatever, die dann mit ihrer Familie sich Spiele angucken. Zahlt auf die Internationalität von Sachsen-Anhalt ein.
Und aufs Kleine runtergerechnet, wir nehmen ja oft wahr, dass so kleinere Vereine, die so nebeneinander oder enger nebeneinander sind, dass da Nicklichkeiten gibt und auch Riesenkonkurrenzen. Und das ist ja ein Plädoyer dafür, einfach vielleicht eher aufeinander zuzugehen und miteinander zu sehen und zu sprechen. Also,
wir haben ja das beste Beispiel mit FCM und SCM.
Ja? Also Fußball und Handball.
Fußball und Handball, ja. Und ganz ehrlich, wir haben kein Problem. Das würde auch in Magdeburg keiner verstehen. Wir haben große Partner, die beides machen, die bewusst beides machen. Und wenn wir uns das Leben gegenseitig schwer machen würden, natürlich muss jeder seinen eigenen Kampf kämpfen, das ist ja klar. Aber wir haben doch beide in unserer Sportart einen Auftrag für die Stadt und für das Land, positive Schlagzeilen zu produzieren. Und einer meiner Chefs früher hat mal gesagt, du machst dich nie besser, indem du andere schlecht redest.
Manfred Maas.
Korrekt.
Wir beide schätzen ihn auch sehr, er sei ja? lieb gegrüßt, ja.
Korrekt, ja, so, und das ist so eine Maxime, ja, das ist kein Wettbewerb. Ja, natürlich muss jeder gucken, dass er klarkommt, aber trotzdem haben wir eine Gesamtverantwortung und dass das funktionieren kann, zeigt Magdeburg, ja. Ich glaube, ein dritter Verein würde schwer haben, eine dritte Sportart, sich auch noch auf Profiniveau so zu platzieren.
Die Schwimmer schaffen es da auch?
Ja.
Hat jetzt nichts mit Mannschaftssport oder sowas zu tun, ja. aber es geht ja auch, ja.
Ich glaube, Magdeburg ist da in den letzten Jahren tatsächlich aber auch der Erfolgsfaktor ein wichtiger Punkt. Ja, also ihr
klar
mit euren Titeln und der FCM natürlich da auch im Riesenaufschwung, wenn es jetzt sogar hochgeht. Ich glaube, dadurch kommt das auch zustande, dass auch ihr habt wahrscheinlich auch deckend, wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Partner, die irgendwie gleich sind. Ja, jo, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, das funktioniert auch in den Maßen und in der Kommunikation auch nur, solange halt auch ein Stück weit Erfolg da ist. Ich glaube, es ist da sehr, wie du sagst, der Moment ist entscheidend.
Ja.
Ich glaube, es kann sich auch wieder drehen, ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass keiner mehr Erfolg hat von beiden, aber ich glaube,
dass wir eine Struktur haben. In Berlin ist zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Berlin, da ist das anders. Da gehst du vielleicht zum Sport und sagst, hier gefällt es mir beim Basketball oder ich gehe mal zum Eishockey oder zum Fußball. Ich glaube, wenn du bei uns oder beim Fußball bist, dann gibt es eben auch viele, die sagen, ich bin Fußballer und ich bin Handballer. So, das heißt nicht, wenn das eine schlecht läuft, ziehe ich das rüber oder wenn mein Herz für schlägt, der SCM performt jetzt nicht mehr, du bist entweder das eine oder du bist das andere. Und dann gibt es eine Schnittmenge, die ist beides interessiert, aber wir haben uns entwickelt, unabhängig in welcher Klasse der FCM gespielt hat. Ja, und es wurde auch nicht überproportional besser, wenn es mal schlecht lief, sondern jeder muss gucken, dass sein Produkt funktioniert, das funktioniert. Ja, und das ist, wenn man ehrlich ist, ein Segen für die Stadt.
Definitiv. Und die Stadt ist für mich, um das abzurunden, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben drei Faktoren. Einmal SCM, FCM, aber dann auch diese Schnittmenge heraus, die für die Stadt was macht. Und ich glaube, dieses in Magdeburg ist das so besonders, als vielleicht bei größeren Vereinen auch im Handball. Berlin ist für mich dann ein augenscheinlicher Punkt. In Magdeburg machen die das auch für die Stadt, für die Region. Absolut. Die sind halt so verliebt in diese Stadt und die stehen dafür ein. Ich glaube, das hast du so mit zwei Spitzenmannschaften, die erfolgreich sind, selten in einer fast Großstadt, würde ich Magdeburg bezeichnen.
Soziologen und Historiker kämen jetzt wirklich um die Ecke und sagen, es gibt einen Seelenzustand in dieser Stadt. Diese Stadt ist zweimal dem Erdboden gleichgemacht worden und immer wieder mussten die Menschen aufbauen und immer wieder haben die Menschen Hoffnung geschöpft und so weiter. Natürlich ist das in unterschiedlichen Perioden und Epochen anzusiedeln, aber trotzdem macht das was mit Menschen, die hier aufwachsen und die hier leben. Jetzt gab es ja noch diesen schrecklichen Anschlag da zu Weihnachten, kurz vor Weihnachten. Das sind alles Faktoren, die dieser Stadt diese Haltung geben zu allem. Und da sind natürlich zwei so eine Leuchttürme, sind da extrem wichtig.
Ja, und ich sag mal, du redest jetzt von zweimal niedergebrannt, ja, Mittelalter und dann im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, was auch noch ganz maßgeblich war, ich meine, wir sitzen hier in unmittelbarer Nähe, vor der Wende war das eben Schwermaschinenstandort.
Ja.
Da haben 30.000 Leute beim Skat gearbeitet. Mhm. Dann kam die Wende und ich glaube, Magdeburg war dann eben aufgrund der der Industriestruktur mit den entsprechenden Branchen extrem betroffen. Und das führt eben auch zu einem, ich sag mal, das Selbstbewusstsein leidet darunter. Ja, so alles schlecht, immer als letztes Bundesland und so weiter und so fort. Das haben wir ja über lange Jahre vor uns hergetragen. Und dann hast du eben dann hast du eben zwei Leuchttürme, die dir Identität vermitteln, die dir Erfolg vermitteln, wo du nach Niedersachsen, nach Bayern fahren kannst. Sagst, hier, guck mal, das sind wir. Mhm. Und das hat kein anderer Standort in Deutschland. Mhm. Bin ich 100% von überzeugt. Hier so Energie Cottbus, jetzt wenn wir gerade aus dem Fußball gucken, was da sich jetzt so wieder entwickelt. Die Leute brauchen Dinge, mit denen sie sich identifizieren, auf die sie stolz sein können. Ja, wenn es eben in anderen Bereichen halt schwierig ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das transportieren. Das ist auch das, was die Politiker, mit denen wir sprechen, immer wieder sagen, wenn sie in Deutschland unterwegs sind, werden sie auf Fußball und Handball angesprochen.
Hast du gemerkt, wie oft er von wir gesprochen hat? Er ist wirklich der Magdeburger aus Bonn.
Der Magdeburger aus
Bonn. Magdeburger Junge aus Bonn. Müssen wir eigentlich noch auf irgendwelche aktuellen Fußballsachen eingehen?
Machen wir in der nächsten Folge. Da war so viel Inhalt heute bei, das war... Ungewohnt.
Also ich hoffe, dass ganz viele Menschen gemerkt haben, dass wir wirklich versucht haben. Natürlich sind wir mitunter artfremd unterwegs und natürlich ist es immer leicht über Erfolge von einem international anerkannten Verein, der immer in dem Spiel der besten Mannschaften, besten Handballmannschaften der Welt gerade mit genannt wird und spielt, in Teilen wahrscheinlich hier und da mal so die besten sind. Trotzdem lässt sich vieles von dem, was Marc gesagt hat, als Inspiration nehmen. Das ist möglich. Ich hoffe, dass das auch gut rausgekommen ist. Was wir jetzt noch fragen müssen, gibt's irgendwann einen Zeitpunkt, wo wir uns freuen können, dass wir noch gute Nachrichten von Verpflichtungen oder sonst irgendwas gehen? Weißt du, schon ein Timetable? Oder nö?
Fällt mir jetzt
ad hoc nicht. Wir beide müssen jetzt eigentlich sagen, dass die Frage halt auch schlecht formuliert war. Er hat hier quasi schon selbst beantwortet. Ich glaube, die jetzt ist
weil
die,
weil in dem
man Moment, hat ja, man hat ja deine Unsicherheit irgendwann angemerkt.
Kennst du ihn so? Kennst du ihn so? So unsicher? Nein, er weiß doch selber, wie es mir, also Marc wird mindestens, also wird wahrscheinlich 10-mal öfter, aber wird auch sehr oft angesprochen, weil kommt denn noch wer da? Das geht mir, obwohl ich in der Popli Heinkasper bin, ist es einer, was ist denn jetzt hier? Also ich habe ja gehört, ja, und ja, gestern, wie gesagt, habe ich dir ja erzählt. Und wenn ich jetzt hier sitze und Podcast mache mit Marc, kriege ich 30 Menschen, die sagen, warum hast du nicht mal gefragt? Warum hast du jetzt nicht gefragt? Deshalb muss ich die Frage so formulieren, dass ich selber als Trottel rüberkomme.
Aber pass auf, dann vielleicht das nochmal zu mir als Schlusswort.
Hast du gemerkt, so unterwürfig hat
es funktioniert? Wenn wir jedem Gerücht dahinterherlaufen würden, wir haben eine klare Philosophie, Benno und ich, es gibt dann was zu sagen, wenn es was zu sagen gibt. Und den Zeitpunkt legen wir auch fest. Und alles andere ist doch Spekulation. Ja, also mit wie viel Spielern wir in allein letzten 3 Wochen schon wieder in Kontakt gebracht worden sind.
Ich hatte mich zeitweise, als hier die Vakanz auf der rechten Seite war, ich bin Linkshänder.
Ja.
Ich hatte mich auch mal kurz.
Ich habe so gehofft, dass du heute nicht mit der Scheiße anfängst.
Nein, lass uns das mal analytisch machen.
Das ist gefährlich jetzt. Ja? Ne? Das kann passieren.
Nein, ich bin aber nicht. Denk dran, du bist sportlich, du hast nicht die Expertise.
Ich bin auf jeden Fall Linkshänder.
Ja.
Nein.
Wahnsinn. Hast Spaß. Du mal deine Hände
gesehen? Ja, komm, klein, ganz kleine Hände. Spaß beiseite. Wie viele Verträge laufen denn aus zum Ende der Saison?
Sein Part.
Also ist das offiziell eigentlich im Handball, dass du Verträge
hast?
Ja. Okay. Also danach richtet sich ja auch, wie viele Spieler man holen möchte wahrscheinlich.
Aber ich sag mal so, wir haben jetzt extrem breiten Kader gehabt, aufgrund der Verletzungssituation. Ich denke, dass ein Zielkader 16 bis 17 Spieler umfassen sollte. Wir sind jetzt bei 19. Ja.
Oder also
der kaufmännische Part sagen, wir müssen sowieso erstmal organisch 3 abbauen. Dann müssen wir noch 2 wegschicken.
Das passiert ja gerade automatisch, dieses organische Abbauen leider. Gott, wir haben ja gehört, große Bank nach hinten, 4 Spiele nach vorne.
Ich meine nach der Saison, nicht während der Verletzung. Okay, cool.
Marc, wo sehen Sie sich denn in 10 Jahren, Marc Schmidt?
Kann ich genau sagen. Beim SC Magdeburg.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.